Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio Ausgabe 220. Es ist Samstag, der 9. Dezember 2023. Mein Name ist Johannes und mit mir im virtuellen Studio Jan David.
Ja, hallo.
Okay.
Hast du geschaut, als wäre ich nicht mehr da?
Siehst du mich alles noch? Gut.
Bin ich überhaupt hier?
Ja, ich habe gerade irgendwie so einen gewissen Durchhänger irgendwie.
Samstagnachmittag im Dunkeln? Komisch.
Apropos Samstagnachmittag. Es ist dunkel draußen, es regnet und irgend so ein Mensch hat gerade den Laubbläser ausgepackt. Also es ist Wochenende und am Wochenende wird Laub geblasen.
Am Wochenende wird geblasen. Ja. Das kann ich ja schon mal aufschreiben.
Ich verzweifle an der Menschheit. Diese Woche am laufenden Band. Wir müssen jetzt quasi die ganze Sendung über durchgendern, dann werden wir in Bayern gecancelt oder so. Also
ich glaube, wir sind da stehen schon bestimmt auf Listen.
Ah, okay. Ja, kann auch
also
sein.
Allein, dass wir ins Internet sprechen, das ist schon suspicious. Das gehört nicht zum guten Ton.
Ich habe jetzt echt geguckt, so nach so einem Einstiegsthema, aber was habe ich jetzt hier? Söder verteidigt geplantes Genderverbot, Windräder in Thüringer Wäldern und Merz bittet Habeck um Klimafördergelder.
Alter, da kannst du dir doch nicht ausdenken. Den besten Tweet hätte ich fast gesagt, den besten Post auf Mastodon zu dem Söder-Ding ist er mir vorbeigeflogen und ging irgendwie so, wir sollten ab jetzt Frau Söder die ganze Zeit falsch gendern, bis sie es lernt.
Das Södi.
Das ist einfach immer das männliche Pronomen und immer dem männliche Geschlecht, so tun, als wären Wörter männliches Geschlecht. Und dann mal gucken, was dann passiert.
Ah.
Der Sonne.
Ah, ja.
Der Auto.
Was?
Der Sonne.
Der Auto.
Der Auto. Ja, alles.
Der ist das nicht der Spruch von VW? Nee, es war das Auto. Ne?
Ja, die haben aber gegendert. Die haben das ja neutral ausgedrückt. Die links vergrünen, versifften Elektroautos-Typen da.
Die bauen ja jetzt keine Elektroautos mehr.
Ja, aber nur, weil die Materialien fehlen, oder?
Die pausieren doch jetzt wieder die Produktion vom ID3.
Ja, aber weil die Teile fehlen, nicht weil sie es nicht verkaufen
kriegen.
Nee,
weil die Nachfrage zu gering ist.
Mhm. Gut. Ja gut, das kann ja auch sein. Ich meine, so toll sind die Autos von VW ja auch nicht mehr. Also.
Und die EVP, also die Konservativen, die... Also wie Holger hat früher mal Schnuller-Nazis gesagt, aber...
Jetzt sind es also nur noch Nazis.
Ja, also die wo sie die CDU und sowas sich sammelt.
Ja.
Im Europaparlament. Der Spitzenkandidat von denen hat ja jetzt gesagt, sie wollen das Verbrennerverbot für 2035 wieder rückgängig machen. Wenn dann die Konservativen bei der Europawahl nächstes Jahr gewinnen sollen.
Oh Gott, oh Gott.
Ja. Und da gab es schon Stimmen aus der Automobilbranche. Ja gut, dann müsste man ja jetzt Elektroprojekte wieder anhalten, weil man weiß ja jetzt nicht, wie das regulatorisch jetzt so sich entwickelt. Vielleicht geht es ja in Europa auch wieder Richtung Consumer Choice und der ist ja ganz klar Verbrenner.
Genau.
So.
Consumer Choice ist, wenn man nur Verbrenner kaufen kann, dann werden Verbrenner gekauft. Wer hätte das gedacht? Also ich kann so Läden, also so Automobilfirmen ja dann auch zum gewissen Punkt verstehen, dass die sagen, so, ja, wenn ihr es jetzt wieder umentscheidet, dann müssen wir gucken, abwarten und trinken. Also das kann ich ja aus einer Marktwirtschaft oder aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht dann auch irgendwie verstehen. Auf der anderen Seite, selbst wenn sie das Verbot aufheben, das Ding ist ja eh
halt
durch.
So lange wie möglich aus dem Zeug, was sie halt aus den Technologien, ich meine, wovon leben die? Die haben die Automobilkonzerne in Europa und so leben davon, dass sie einen technologischen Vorteil haben. Dass sie über Jahrzehnte halt einen technologischen Vorsprung entwickelt haben, den sie halt international keiner ihnen drankommt. Und den versuchen sie halt so lange wie möglich auszuschlachten, weil den haben sie im Elektromobilitätsbusiness halt nicht.
Ja, ich würde sagen, sie haben den auch im Verbrennerbusiness schon seit 20 Jahren nicht mehr. Also.
Ja, da sind schon die europäischen Konzerne haben da schon so eine gewisse Marktmacht, die sie versuchen, so lange wie möglich zu erhalten.
Ja,
insbesondere
ja. Marktmacht im Sinne von, sie verkaufen die meisten Autos, aber nicht, weil sie die besten Autos bauen oder die effizientesten. Also ist ja.
Also ja,
die ganzen japanischen
so.
Und koreanischen Autos konntest du da auch schon immer
ja,
gut kaufen.
Ja, Japan würde ich da jetzt mal mitrechnen und Korea, weil so.
Also die berühmten europäischen Länder, Japan und Korea.
Nein, ich meinte jetzt nicht europäisch, so im Sinne von, europäisches Fall ist einfach das falsche Wort gewesen, weißt du, so ja. Im Sinne von etablierte Player da halt.
So, ja, gut, das stimmt.
Und die versuchen halt aus diesem technologischen Vorteil, den sie haben, den diese etablierten Großkonzerne haben, den versuchen die halt so lange wie möglich zu erhalten. Mhm. Das ist ein ähnliches Verhalten, wie sich zum Beispiel Kodak damals verhalten hat.
Ja, das lief auch sehr gut.
Das ist ein Punkt, ne?
Ja.
Bloß, dass der Einfluss auf die Regularien und so der Automobilindustrie natürlich deutlich intensiver ist, als der von Kodak jemals hätte sein können, weil auch die, ne, also wer interessiert sich schon großartig für so ein bisschen Geknipse da?
Ja gut, ich sag mal, die Bewegtfilmindustrie, die hat es ja schon ziemlich viel interessiert, dass da plötzlich irgendwann digital was möglich war. Also
ja schon, aber
ich sag mal,
die haben nicht den Einfluss auf die Regulierung ausüben können, den die Automobilindustrie ausüben kann.
Das stimmt, aber ich sag mal, der Sprung von analoger zu digitaler Fotografie oder auch Videografie, je nachdem, war halt so ein Convenience- und Preisvorteil, dass das halt hätte es auch gar nichts regulieren müssen. Also.
Naja, den Convenience-Vorteil ist halt leider bei Elektromobilität in Bezug auf bestimmte Dinge nicht.
Ja, mal keine
Infrastruktur. Auf andere irgendwie finde ich schon. Also ich will jetzt nicht Elektromobilität schlecht reden, ich finde das völlig vernünftig. Aber
ja, ich sag mal, wenn du zu vernünftigen Preisen diese Autos kaufen kannst und eine Lademöglichkeit hast, hast du eigentlich nur Vorteile. Also.
Ja, es gibt jetzt hier auch inzwischen mehrere Ladestationen in meiner Umgebung, also so 100 Meter entfernt oder so. Ich könnte mir jetzt ein Elektroauto kaufen, wenn jetzt mein Auto auseinanderfallen würde.
Und du das ja dringend brauchst. Also die Frage ist ja dann auch, also ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber die Frage ist ja dann auch immer noch bei den meisten Leuten so, braucht man das Auto dann halt wirklich? Oder kommt man auch mit so Sharing-Gedöns? Also, ne?
Ja, also, es gibt ja ein Carsharing-Auto.
Ja, okay.
Merkst du, ne?
Ja.
Auf eine Stadt von 40.000 Menschen gibt es, glaube ich. Nee, es sind, glaube ich, zwei. Es sind zwei. Irgendwo in der anderen Stadtteil steht noch so ein Elektroauto.
Im Geiste ist
es
halt.
Moment, die sind beide Elektroautos inzwischen.
Im Geiste ist das halt auch keine Stadt, glaube ich. Das ist eigentlich auch nur so ein Bergdorf mit so. Das wollen die Benzheimer nicht wahrhaben, aber das ist eigentlich auch nur ein Odenwälder Bergdorf.
Naja, an sich
am Fuße
ist ja
des Odenwalds.
An sich ist diese Stadt ja hier so quasi die letzte Bastion des Konservatismus in Hessen. Also.
Ja?
Nein, nicht im Sinne von, dass der Konservatismus ansonsten in Hessen so bedroht wäre, aber in Südhessen sind wir so eine schwarze Blase, so inmitten, sind umzingelt von Grünen.
Okay.
Ja. Wir sind auch hier zum Beispiel die einzige Kommune im weiteren Umkreis, die sich nicht an dieser Aktion beteiligt, von wegen wir hätten gerne wir hätten gerne, dass wir selber die Straßenverkehrsordnung freier gestalten können.
Ja, ist ja auch alles gut so. Was wollen wir denn anders gestalten?
Weißt du, so dieses 30-50-Thema,
ja,
ne?
Ja, schon klar. Die Straßen könnten ein bisschen.
Ja, mit mir vor ein paar Jahren sind hier Glaubenskriege ausgebrochen, weil die irgend so eine Durchgangsstraße zur 30er-Zone erklärt haben. Weil in den 70ern war da schon 50 und deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, dass da heute nicht mehr 50 ist. Und die Leute, die da Häuser gebaut haben an dieser Straße und dass da jetzt Kinder spielen, die sollen halt woanders hinziehen, weil da war schon immer 50. Mhm. Und das wird auch so bleiben, auch wenn die da wohnen. Ist das mal gesagt? Solche Diskussionen liest du hier in der Lokalzeitung und denkst so, oh, die Menschheit, ich verzweifle.
Ja gut, das ist dann wieder so das Problem, Lokalzeitung lesen. So, warum tut man das? Ich meine, da hast du halt so Kaninchenzüchtervereinen, Streit rein. Was erwartet man da? Das erinnert mich auch gerade an dieses eine Autobahn-Ding, wo sie das Tempolimit reingesetzt haben und dann weniger Leute gestorben sind und das ist wieder aufgehoben, weil es sterben ja weniger Leute.
Ja, gut, das ist ja überall in Deutschland so.
Ja, aber das war auch letztes Mal.
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen kannst du halt nur mit Toten begründen. Gibt es auch eine interessante, diskutieren sie das zum Beispiel in Nordamerika auch so? Also das, kennst du diesen Podcast von dem Typen, der Not Just Bikes macht?
Nö.
Wie heißt der? Warte mal. The Urbanist Agenda. Ist ein interessanter Podcast, wo sich der Typ von, wie gesagt, von Not Just Bikes, der lebt, ist ein Kanadier, der in Holland lebt, unterhält sich da drin mit anderen YouTubern, die auch so in diesem Urbanist-YouTube-Universum unterwegs sind. Und in den letzten Folgen, ich hab die nicht alle gehört bislang, ich höre so alle paar Wochen mal eine. Aber eine der letzten Folgen, die ich gehört hatte, war mit dem YouTuber City Nerd, der tatsächlich in der Straßen, in der Verkehrsplanung arbeitet. In den USA. Ich glaube, in Las Vegas. Las Vegas, bekannt für seine achtspurigen Straßen in der Innenstadt. die haben darin erzählt, dass es in den USA auch so läuft. Also Verkehrsberuhigungsmaßnahmen können nur eingeführt werden, wenn Menschen bereits gestorben sind.
Ja, das ist klar, aber das war ja der Witz war ja daran, dass sie quasi diese Verkehrsberuhigung oder dieses Speedlimit eingeführt haben und dann über mehrere Jahre die Todeszahlen gesunken sind und sie jetzt dann das wieder aufgehoben, weil ja, stirbt ja jetzt gar niemand mehr, jetzt können wir es ja wieder aufmachen.
Es ist krass menschenfeindlich. Also vom strategischen Konzept, was dahinter steht. Darüber diskutieren sie eben in dieser Folge. Das ist sehr interessant.
Hier sterben zu wenig Leute. Wir müssen mal wieder mehr Geschwindigkeit auf die Straße bringen.
Also ja, das ist interessant, ne?
Andersrum gedacht, fühlst du es oder scheint das Ziel zu sein, mehr Tode zu haben, weil es sterben hier weniger Leute. Irgendwas machen wir falsch. Wir müssen das Tempolimit wieder aufheben.
Positiv News, wie gesagt, das Carsharing hier sind Elektroautos und das wird hier angeboten. Das Carsharing wird hier in der Stadt angeboten von dem örtlichen, wie heißt sowas denn? Gas-Wasser-Verteilnetzbetreiber. und ich habe gesehen, die haben einen Parkplatz direkt neben ihrem Laden. Da bauen sie jetzt gerade riesige Solarflächen drauf. Und Solar ist genau das Stichwort. Es ging vor ein paar Tagen so eine Grafik in Social Media rum zum Ausbau Solarenergie weltweit in den letzten 2 Jahren. Und es war ein tolles Bild, wo zur Grundlage genommen wurde die Prognose der Internationalen Energieagentur für den Solarenergieausbau.
Okay.
Und beim Jahr 2021 oder so, bricht diese Kurve dann der Realverlauf aus dem eigentlichen Bild aus. Und die haben die Kurve dann so weitergezeichnet nach oben und das nimmt ungefähr so, die Y-Achse nimmt so ungefähr die 3- bis 4-fache Höhe ein dessen, wie die Originalgrafik war.
Ja, das habe ich gesehen. Ich glaube, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor.
Dieser unglaubliche Boom der Photovoltaik in den letzten 2 Jahren gibt mir wenigstens ein bisschen Hoffnung momentan, dass hier im Bereich erneuerbare Energien und Umbau der Wirtschaft in den nächsten Jahren wirklich Bewegung reinkommt, weil selbst wenn wir nicht darauf aufspringen als Deutschland und jetzt weiter uns vermummeln, früher waren wir die Großen, wird der internationale Druck enorm werden oder beziehungsweise wird der Druck innerhalb Deutschlands wahrscheinlich enorm werden, dass wir politisch auf das reagieren, was in anderen Ländern passiert.
Ja. Reaktionär halt, ne?
Siehe auch, dass jetzt die in Thüringen zum Beispiel FDP, AfD und CDU zusammenarbeiten, um Windkraftausbau zu verbieten.
Mhm.
Und wird Unternehmen in Thüringen sich verzweifelt an den Landtag wenden und sagen, das könnt ihr doch nicht ernst meinen.
Die paar Unternehmen, die es ja noch gibt, ne?
Ja, gut, aber
ja,
Thüringen ist da jetzt wahrscheinlich auch nicht, haben wahrscheinlich auch die nicht so den großen Einfluss, aber weil Thüringen ist halt nicht so, also ich will nicht Thüringen schlecht machen, aber soweit ich weiß, ist da halt auch nicht so viel Infrastruktur, oder?
Ja, gehe ich jetzt auch mal von aus, aber deswegen ist das ja so absurd. So,
lass uns über mehr Themen reden, von denen wir Ahnung haben. Proktologie.
Naja, aber ich meine, ich sag mal, gerade der Osten-TM ist ja auch eher dafür bekannt, schlechte Infrastruktur und wenig Unternehmenskraft oder Wirtschaftskraft.
Strukturschwach.
Ja, strukturschwach, genau. Und dann gehen so Wirtschaftsspezies wie die FDP dahin, sagen so, jetzt nehmen wir die Möglichkeit, daraus eine strukturstärkere Gegend zu machen und nehmen ihr das auch noch. Damit auch, ja, die Unternehmen, die es gibt, es auch dann noch schwerer haben. Also, ja. Falls noch mal jemand behauptet, die FDP verstünde was von Wirtschaft. Die verstehen was von Erbrecht. Also, zu ihrem Vorteil vielleicht.
In other News.
Mhm.
Ich habe viel über Fallout geredet in den letzten Monaten bis Jahren.
Mhm.
Die wollen da draußen eine Fernsehserie machen.
Ja, irgendwas hatte ich da auch gesehen. Ist nicht sogar ein Trailer oder sowas gelaufen?
Ja, da gibt es genau. Da gibt es einen Trailer bei diesem bekannten Videoportal.
YouVideo. Google Video. Nee, wie heißt das?
Ich weiß es auch nicht mehr. Google Wave, glaube ich.
Vimeo war es.
Von Prime, also Amazon Prime Video, wie auch immer der Laden heißt.
Jeff Bezos, sein Bankkonto heißt der Laden.
Ja. Und alle sind so, please be good, please be good.
Ja, ich habe das auch immer vorbeifließen, ich habe es mir gar nicht angeguckt.
Das ist ein ganz interessanter Trailer. Das ist halt die Frage. Das Problem ist, was ich mich frage, ist, wie viel können Leute mit diesem Trailer anfangen, wenn sie die Spiele nicht kennen? Wenn du die Spiele kennst, denkst du so, ach, und das habt ihr auch eingenommen. Oh ja, interessant. Trifft so ungefähr den Humor, Humor in dicken Anführungszeichen, der in Fallout auftritt. Aber mal schauen, wieso das in einer Serie mit Menschen funktioniert.
Videospiel.
Ich weiß nicht, ob man das so.
Videospiel.
Da stehen halt so im weitesten Sinne die Leute auch mindestens ein Mensch dahinter, der The Boys gemacht hat.
Okay.
Ich vermute, dass die Serie ähnlich grafisch wird.
Ja.
Weil das ist halt so ein Teil des eben der Welt von Fallout.
Mhm.
Ja. Bloß, dass es Fallout, die Spiele eben schaffen, sowas mitschwingen zu lassen, dass du das nicht wirklich lustig findest, teilweise. Mhm. Dass es mehr so eine Absurdität die ganze Zeit hat, weißt du? Es fühlt sich einfach alles unglaublich absurd an.
Mhm.
Womit wir wieder bei dem anderen Thema werden.
Bei welchem anderen Thema?
Bei den Einstiegsthemen.
Ach so.
Ja, okay.
Ja, wo wir gerade von Bewegtbild gesprochen haben, fiel mir gerade noch ein, dass jetzt die Doctor Who Specials wieder angefangen haben. Also 25. November und 3. Dezember liefen die ersten zwei Folgen mit Doctor Who, also David Tennant als Doctor und
Catherine Tate. Das muss ich noch gucken.
Was noch nicht?
Ich habe die erste gesehen von den Specials, die zweite habe ich verpasst jetzt.
Ja, bei mir war das genau umgekehrt. Ich habe es auch völlig verpennt, dass es das überhaupt gab. Dann habe ich das so hintereinander quasi weggeguckt. Die erste Folge fand ich sehr cheesy und komisch und dachte mir so, hoffentlich geht das nicht so weiter. Und die zweite Folge war so, boah.
Das ist jetzt wieder. Wild Blue Yonder, die zweite, ne?
Genau, Wild Blue Yonder fand ich richtig cool. Die war
okay.
Back to good old hard sci-fi.
Schön. Ja, die erste fand ich auch ein bisschen, also schon irgendwie cool. Also ich will sie nicht abwerten, überhaupt nicht.
Ja, doch, ich schon.
Echt? Findest du?
Ja, dieses Setup so, weißt du, der Doktor geht da hin und trifft dann Donner wieder und weil.
Aber Donner, ne?
Ja, aber also, er sagt selber.
Wobei ich mochte Donner eigentlich nie so sehr.
Ja, doch, ich fand Donner schon ganz cool, aber der Doktor sagt die ganze Zeit, nein, auf keinen Fall darf ich sie wiedersehen, weil wenn sie sich erinnert, dann stirbt sie und lalala. Und was macht er? Hallo, ah ja, hier ist der. So Interaktion ständig und überall nicht so. Unglaubwürdiger kann man das auch nicht verkaufen, dass er das irgendwann mal ernst gemeint hat. Ja, es war halt so cheesy Einstieg, aber ja. Und das, ich sag mal, wie sie das Problem gelöst haben, dass dann Donner doch nicht stirbt, wenn sie sich an ihn erinnert, war auch so.
Ja.
Das habe ich nicht so richtig kapiert. Aber.
Ja, das ist auch, glaube ich, mehr so Deo Ex Machina, hupsi, wir haben die Lösung hier in diesem alten Buch, haben wir zufällig eine Lösung gefunden.
Ja.
We wish our problems away.
Ja gut, ist ja bei Doctor Who häufiger so, um mal ehrlich zu sein, aber.
Wait a minute, I have a time machine. Ja. This is a fixed point in time.
Aber warum so? Ist halt so, ich sag dir das, warum ist das?
Ja. Wir als Erdlinge verstehen das ja auch gar nicht. Der Time Lord erklärt uns ja nur, wie es ist.
Ja, aber David Tennant kann Doctor Who. Also.
Ja. Das,
Und das Interessante war, dass es anders spielt als, also.
Du meinst, die gleiche Rolle nochmal anders interpretiert, so, ne?
Ja.
Naja. Ist ja auch nicht der gleiche Doktor. Es ist ja nur ein das gleiche Gesicht kommt wieder und auch anscheinend Erinnerungen davon, aber er ist ja trotzdem eine neue Inkarnation.
Ja, was wiederum beweist, was für ein unglaublich guter Schauspieler David Tennant ist.
Ja, gut, das ist ja. Das steht ja sowieso außer Frage, also. Wenn er nicht so.
Wir müssen uns ja eigentlich hier umbenennen in David Tennant Fanclub.
Oh, gleich mal die URL sicher. Ja, also ich könnte David Tennant auch noch in viel mehr Fernseh- und Filmformaten genießen, wenn er halt nicht durch Dr. Who so verbrannt wäre, weil man immer nur denkt so, ah, der Doktor. So, das ist halt, das ist ein eigentliches Problem, dass er halt so als der.
Ich finde den Good Omens ist ja schon, also.
Ja, das habe ich immer noch nicht gesehen. Ja, in Broadchurch war der auch, fand ich ihn auch gut, aber.
Ja, eben.
Ja, aber trotzdem.
Das ist ja bei Doktor, ist ja manchmal, wenn du den siehst, jetzt auch Angst, dass er gleich wieder anfängt mit seinem schottischen Akzent und sich Fish and Chips kaufen will oder so. Oder was macht er denn in Broadchurch?
Ich weiß es nicht mehr.
Guckt auf jeden Fall. Also, guckt betröppelt, okay, das macht er auch in Doctor Who.
Ja.
Ist ja ausreichend mimifiziert.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Aber es ist empfehlenswert, ja?
Ja, also die zweite Folge fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Ich bin gespannt auf die dritte und letzte und habe auch schon ein bisschen Angst, weil es ist ja dann erstmal wieder die letzte, bis dann Shuri Gatua einsteigt.
Oh, und für wann ist das angekündigt?
Irgendwann 24, glaube ich. Ich weiß nicht wann. Ob die schon
24,
filmen?
Das fühlt sich so weit weg an.
Wir ja gut, das ja ist nicht weit weg.
Gerade 2020, von daher.
Genau, 2019 ist ja jetzt gleich vorbei.
Ja.
Genau. Ja, ansonsten gab es da so eine Podcast-Apokalypse bei Castro. Hab ja hier schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich großer Castro-Fan bin, also die Podcast-App. Und die hatte, und auch Nutzer, und die hatte jetzt irgendwie die letzte Woche da so diverse Probleme, so dass Podcasts sich nicht mehr aktualisiert haben, nichts runtergeladen werden konnte. Selbst die OPML-Datei konnte nicht exportiert werden, was auch so ein bisschen schwierig war, weil die irgendwie Serverprobleme hatten, weil war mir auch nicht so bewusst, dass Castro ähnlich wie Overcast halt so eine Serverinfrastruktur betreibt und darüber die Podcasts crawlt und dann nur den Clients quasi Bescheid sagt. Früher, als das mit dem Podcasting noch neu war, haben die Clients ja alle selber schön brav den Feed refreshed und geschaut, ob es was Neues gibt. Das machen die meisten Podcast-Apps ja mittlerweile über so eine Cloud-Lösung. Blöd ist dann halt, wenn die Cloud gerade nicht da ist. Und die hatten anscheinend irgendwelche Datenbankprobleme und Kommunikation war auch so, ja, tut uns leid, hier ist gerade keiner zu sprechen. Und dann hatte irgendwie noch ein, weiß ich nicht, ehemaliger Mitarbeiter oder was auch immer auf Twitter irgendwie gestreut, so, ja, das geht, in 2 Monaten ist das Ding eh tot. Und alle so, Hilfe. Ja. Ja, und da ich dann keinen neuen Podcast runterladen konnte, bin ich dann, ja, etwas traurig wieder auf Overcast gewechselt. Ich hatte da hab da ja einen Account und da lag auch schon mein OPML-File drin. Das heißt, da waren auch meine Podcasts alle da sozusagen. Ja, jetzt haben sie sich dann irgendwie gemeldet und meinten, ja, alles tut uns leid, geht jetzt wieder und wir suchen auch übrigens einen Käufer.
Wo haben sie sich gemeldet?
Auf ihrem Blog haben sie, glaube ich, geschrieben oder sowas. Irgendwo auf irgendeiner Seite haben sie dann irgendwann geschrieben. Naja.
Da ist der letzte Post von 2019. Ah, vielleicht bin ich auch im falschen Blog.
Nee, das kann sein.
Castro, ja?
Ja. Irgendwas habe ich...
Castro hat auch noch einen Blog. Oh.
Welches Blog meinst du denn?
Das von der Firma Supertop.
Ach so. Ich weiß es nicht. Auf irgendeiner Webseite von denen
haben sie
auf
jeden Fall geschrieben. Das ist überhaupt noch von denen gemacht.
Nee, Supertop macht das schon gar nicht mehr. Nee.
Die behaupten das aber im Internet.
Ach so. Ja, nee, die wurden ja gekauft von Tiny Things oder wie das heißt. Oder Tiny, irgendwie sowas. Deswegen hatten ja auch alle Angst, dass das dann den Bach runtergeht, was es jetzt auch anscheinend tut. Und die sagen gerade so, ja, dass die da auch irgendwie einen Käufer suchen. Also es ist irgendwie gerade eine sehr interessante Situation. Und viele Leute sind sehr traurig, inklusive mir, weil ich mag Castro eigentlich sehr, weil dieses Triage-Feature, wo du quasi eine Inbox hast, wo du entscheiden kannst, will ich den Podcast hören oder lad mir den erst gar nicht runter. Das sollte man jetzt meinen, dass es nicht so ein einzigartiges Feature ist, aber es hat sonst keiner. Ich verstehe es nicht. Ja. Jetzt sitze ich hier wieder mit Overcast rum und bin traurig. Ja. Achso, und dann ist doch irgendwie rumgegangen, so dass die Leute, die gerade die Castro-App kaputt machen, dass die auch Letterbox besitzen. Und dann ging so der nächste Schauer durch die Community so, oh Gott, was ist als nächstes Letterbox, die kaputt geht. Ja. Wir bleiben da mal dran.
Ich benutze Pocket Cast.
Ja, das habe ich dann auch wieder ausprobiert. Hab's runtergeladen, weil ich so, es hat immer noch keine Playlisten. Was soll das denn?
Ja, das ist echt nervig, ne?
Also, ist doch wirklich jede Drecks-App kann das mit. Also, außer Apple Podcast, die hat sich irgendwie auch seit 10 Jahren nicht weiterentwickelt. Aber einfach eine beschissene Playliste, die ich sortieren kann. Und ein Triage-Feature vorne dran. Das sind die 2 Anforderungen. Und natürlich so Sachen wie Chapter-Marks und so, das was halt so einen guten Ton
hat. Ja, und hinten ist es genauso wie mit Kunden. Hinten rauskommen dann, und auch übrigens noch das und das, das ist ja wohl jetzt bitte mal selbstverständlich.
Ja, das ist ja auch selbstverständlich. Also.
Ja. Ja, was ein Problem, das ich weiterhin mit Podcast-Apps habe, ist, dass ich gerne irgendwie mal eine vernünftige Lösung dafür hätte, für irgendwie so, ich stoße mal auf irgendeine Podcast-Folge.
Ja.
Und die ist dann irgendwie in dieser App, ohne dass ich den scheiß Feed abonnieren muss.
Das ist ja bei Overcast Standardfunktionalität.
Ja, ich weiß, aber das ist auch irgendwie, ach, keine Ahnung. Ich will doch nur... Ich habe es mir angeguckt, ja, aber Overcast kapiere ich teilweise auch nicht.
Ja, das ist das Problem zwischen den einzelnen Podcast-Apps. Die haben so ihre ganz eigenen Paradigmen und.
Muss erstmal so die. Ich weiß nicht, ich habe es mir dann angeguckt. Ja, ich wollte jetzt mal Overcast genau für dieses Feature ausprobieren, dass du nicht. Mhm. Aber dann heißt es dann auch wieder, musste ich erstmal wieder mich, wie du sagst, Paradigmen reindenken. Und so, ich kann jetzt einen Podcast followen? Mhm. Was zur Hölle ist denn followen?
Ja, das ist das, was andere abonnieren nennen, aber weil das halt so ein schwieriges
Wort
ist.
Und dann schon wieder. Und dann schon wieder dieser behalte die letzten 3 Folgen. Ich will nicht die letzten 3 Folgen behalten. Ich will die Folgen behalten, die ich runtergeladen habe. Hm. Keine Ahnung. Ich habe so Podcast-Feeds, davon höre ich so jede 17. Folge mal oder so. Ich will doch nicht die letzten 3 behalten, sondern die halt, die ich gesagt habe, die ja behalten soll. Hm. Oder tut er das dann? Weiß ich nicht. Gibt es ein Handbuch dazu?
Ich habe keine Ahnung. Das war ja bei Castro ganz schön. Da ist also, ja, habe ich auch Schrott-Podcasts abonniert, wo ich dachte, okay, da ist mal irgendwas dabei. Und da sage ich dann, ja, will ich haben. Dann lädt er die runter und liegt die in meiner Playliste fertig.
Es gibt zum Beispiel, was ich habe, ist zum Beispiel Later FM. Damit kannst du, so ein bisschen wie Instapaper für Podcasts, ne?
Dafür gab es doch früher Haftafer.
Haftafer? Ich erinnere mich dunkel an dieses Wort, aber...
Ja, das war auch so, hast du deinen eigenen Feed, den du in deinen Podcast
kriegst.
Und dann kannst du da Audiodateien reinschmeißen.
Haftafer, create your own podcast. Das gibt's ja immer noch.
Ja. Ich habe das auch, also ich habe das sehr lange nicht benutzt, aber...
Okay, ich benutze dafür Later FM.
Oh. Ja, das war ja genau dieses Ding für...
Aber das ist auch so umständlich.
Ja, das ist vielleicht Banane. So.
Das auf dem Handy macht das überhaupt keinen Spaß.
Nee. Ah, wobei, da gab es ein gutes Apple, also so Linked-Applet-Ding, wo du einfach einen Link anklickst und dann macht er da, schmeißt er das automatisch in Haftafer.
Echt?
Ja, so wie früher bei...
App-Link-Ding-Sie,
ja, so, warte mal. Ja, so wie, ja? Wie früher das bei Pinboard, wo du einfach nur so ein JavaScript-Link per Shortcut gestartet hast.
Ja, alles das gibt es bei Later FM auch. Und der sagt mir jedes Mal, wenn ich darauf klicke, ja, ich habe hier nichts gefunden, was willst du von mir?
Okay. Nee, das hat, also vor 5 Jahren, als ich das zuletzt benutzt habe bei Haftafer,
klicke ich dann in diesen Podlove, ich mag den Podlove Webplayer, aber dann, ne, muss ich da erstmal dann klicken, wo ist jetzt hier der Download-Link für die Folge und so gedönt.
Na gut, bei Podlove hast du halt, wenn das so ein voll ausgeschöpft wird, das Potenzial, hast du auf 5 Download-Links für 5 verschiedene Formate.
Ja, das findet der nicht so super.
Ja. Nee, ich habe das
sonst immer so... meinst du jetzt das JavaScript-Ding?
Ja, ich meine dieses JavaScript, ich meine das...
Ach so, ja, gut.
Dass das man sie auf irgendeine Command-Zahltaste das gelegt hat und dann hat das da automatisch Dinge getan.
Auf dem Desktop-Browser, mach das mal auf dem Handy.
Da schließe ich meine Tastatur an, dann drücke ich auf dem iPhone Command-Ding-Sie.
Ja, das geht auch, aber nee, ich meine, es geht auch über das Lesezeichen aufrufen im Browser, auf dem Handy, aber ach.
Ja, es macht alles keinen Spaß, ich weiß.
Nee, es macht keinen Spaß.
Das ist auch viel, eigentlich musst du, wir machen das gerade ganz falsch, wir müssen einfach Spotify 10er im Monat und dann kann man da auch Podcasts hören, das ist alles viel
einfacher. Und dann hat man auch gleich das Recht eingekauft, sich bei den Podcast-Machern zu beschweren. Immerhin hat man denen Geld gegeben.
Genau. Oder glaubt das zumindest. Man glaubt, man hat den Leuten Geld gegeben. Und da hat man auch so Probleme mit Playlisten, nicht? Weil die gibt es da eh nicht.
Echt?
Ja, oder weiß ich nicht. Ich habe ja noch nie Podcasts
bei Spotify?
Natürlich nicht.
Ach so, okay.
Deswegen hört das ja auch keiner.
Da ist wieder ein Kronjuwel der deutschen Podcast-Szene.
Ja.
Mindestens genauso alt.
Ja. Das wurde uns ja auch vom letztens wieder bescheinigt, hier Qualitätspodcast.
Ich glaube, das habe ich auch gesehen.
Ja, stand ja auch im Internet.
Ja, eben.
Ja, so viel dazu. Ansonsten habe ich mal wieder mit, ich habe eine Kapitelmarke gemacht, ohne sie zu beschreiben. Interessant. Habe ich mal wieder mit dem Arc-Browser rumgespielt, weil ich es irgendwie nicht lassen kann.
So eine On-Off-Beziehung. Ne?
Ich finde ihn ja eigentlich total toll. Er stößt mich halt nur ab, weil er ein Chrome ist. Und dann habe ich, zwischendurch mache ich den mal auf und gucke mir so die Release-Notes an zur neuesten Version. Und da waren jetzt wieder so Sachen dabei, wo ich da so ausprobieren will ich es ja schon. Da war jetzt letztens so ein Release.
Ich bin schon bei Chrome hängen geblieben. Also, nicht, dass ich Chrome benutze, nicht falsch verstehen, sondern das Arc basiert auf Chrome. Das hast du vorhin gesagt und seitdem bin ich so
Weihwasser. Ja, das geht mir ja genauso. Deswegen benutze ich den ja eigentlich auch nicht. Aber jetzt hat er halt so AI-Features gekriegt, wo ich denke so, das ist schon nice. Also er hat jetzt diese Funktion, die heißt, warte, Max. Das kannst du an- und ausschalten und dann hat er so 4, 5 Features. Eins davon heißt Ask on Page. Das heißt, wenn du dann mit Command F auf einer Seite was suchst und aber das Wort, was du eingibst, nicht auf der Seite gefunden wird, dann bietet er dir an, dass du eine Frage zu der Seite stellen kannst. Und dann geht da so ein Chatbot rüber und beantwortet dir Fragen zu der Seite.
Mhm.
Das habe ich ausprobiert. Das funktioniert schnell und erstaunlich gut. Also ich habe es mit Seiten ausprobiert, wo ich den Inhalt kannte und dachte so, hä?
Wo steht das denn, was die so Veränderungen haben?
Ah, Release Notes, selbst gefunden, ja.
Genau, und dann macht er so 5-Second-Previews, nennen sie das. Wenn du mit Shift gedrückt auf so einem Link hoverst, dann lädt er den Link anscheinend im Hintergrund, schmeißt ihn durch so ein GPT durch und erzählt dir dann, was da drauf ist auf der Seite. Mhm. Also in 3 Stichwörtern oder so. Er benennt deine Tabs jetzt automatisch um. Also wenn die so kryptische Namen haben, dann versucht er da irgendwie die Tabs so umzubenennen, dass du eher verstehst, was worum es auf der Seite geht. Und er benennt jetzt deine Downloads um automatisch. Das habe ich heute auch ausprobiert. Das funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Ich habe irgendwie unseren eigenen Podcast runtergeladen. Dann hat er den ersten da umgenannt in irgendwie einfach nur podcast.mp3. Und ich so, ja, das ist hilfreich, danke. Habe ich die andere Version runtergeladen. Da hat er dann tatsächlich TZ Talk Radio irgendwie Ausgabe so und so draus gemacht. Das hat dann tatsächlich besser funktioniert. Ja, und die haben jetzt eine Chat noch, was natürlich auch nicht fehlen darf.
LMMs sind die besten.
Und sie haben jetzt noch so eine ChatGPT-Integration, dass du direkt aus dieser Command-Bar, die du da hast, auch direkt mit ChatGPT reden kannst.
Echt? Welches ChatGPT?
Naja, das von OpenAI.
Das 3.5er?
Das, was du bestellt hast.
Ah, du musst deinen Code eingeben, oder was? Also.
Nee, wenn du da im Browser eingeloggt bist bei denen, dann geht er da, springt er da automatisch hin. Der ist jetzt auch, der leitet dich eigentlich nur auf die Seite weiter. Du kannst quasi in dieser Tab-Bar deine Frage eingeben, also ChatGPT, bla bla bla, und dann springt er da hin. Das ist ein bisschen so Shortcut zu der Seite. Das ist eigentlich auch.
Es ist so wie MacGPT.
Ja, so ein bisschen. Ja, was mich jetzt tatsächlich sehr überrascht hat, wie gut das ist, ist dieses Ask on Page. Also, dass du auf einer Seite sagen kannst, hier, erzähl mir mal was zu diesem Inhalt. Das war tatsächlich, da kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie sehr nett ist. Es ändert natürlich nichts an der Grundproblematik, dass es weiterhin ein Chrome ist und man eigentlich kein Chrome benutzen will. Aber es ist halt auch gerade wieder so, ja, und wo ist die Alternative? Gibt keine. Ich habe ja Sigma OS immer noch mal wieder ausprobiert, die kommen auch nicht aus dem Quark. Die können immer noch keine ordentlichen Plugins unterstützen und ja, Orion ist auch, das passiert gefühlt gar nichts.
Ja,
und Firefox,
ja, die sind ist auch ja mit Kagi beschäftigt, ne?
Ja, gut. Und Firefox ist auch ein Trauerspiel. Aber ich letztens hatte ich ja, wir hatten ja drüber gesprochen, über die ganzen schönen visuellen Anpassungen, die man da machen kann. Habe ich letztens auf meinem Arbeitsrechner eine neue Version installiert, also den Firefox geupdatet, bums, waren alle verändert, war alles weg, sah wieder aus wie Hund. Ich so, ach nö. So, ich installiere es jetzt nicht nochmal. Das war schon erstmal anstrengend. Muss diese Kacke runterladen, den richtigen Ordner finden, dann den magischen Knopf finden, wo Firefox neu startet und diese Dinger aktiviert. Oh! Open Source, richtig geil, ey.
Was? Warum haben wir das gemacht?
Ja, weil Firefox hässlich wie die Nacht ist und unübersichtlich und scheiße.
Das sieht dann irgendwie anders aus, ne?
Ja, man erkennt dann, dass Tabs sind. Verrückte Welt. Und nicht schwebende Kacheln auf irgendeinem Untergrund.
Ah, das war's.
Und nicht 3x4 Meter
gewohnt,
groß.
Ich hab den gerade mal wieder aufgemacht, ja.
Ich hab auf meinem
Ich benutze ihn auf meinem Arbeitsrechner, nicht auf meinem privaten Rechner.
Ja, ja, genau. Jedes Mal, wenn ich Firefox auf meinem Privatrechner aufmache, ist es und das dieses Vanilla-Oberfläche raus und so. Gott,
was? Ja, das geht, stimmt, das geht mir auch so. Ich meine, ich finde das Buntige ja eigentlich ganz hübsch, aber.
Ja, und Chrome ist halt, also der ist
ein bisschen ablenkend.
So. Ich verstehe auch nicht, wie Leute den Vanilla Chrome nutzen können. Der sieht auch aus wie so Spielzeug. Ich verstehe das alles nicht.
Vanilla Chrome?
Ja, also der Standard Chrome von Google.
Ja, den habe ich schon nicht installiert, weil er der ja Malware mit installiert. Entschuldigung, so ein Google Updater.
Ja, auf meinem Arbeitsrechner habe ich den schon installiert, so fürs Testen und so, aber
nee,
das ist mir egal, das ist ja nicht mein Computer.
Ist mir egal, ist ja nicht meine Webseite. Nein, nein, ich teste mit Chrome.
Tut mir leid, ich konnte es leider mit Chrome nicht testen, das ist so, ich installiere mir die Scheiße nicht. einmal, unsere Webseite sieht auf 99% der Seiten kacke aus.
Kann ich nichts für, tut mir leid.
Nehmen Sie Face Safari, wie ist das gehört? Aber ich habe einen Windows-Rechner. Egal!
Das bisschen Investment kann man ja wohl erwarten, ja. Nein, ich benutze.
Ihre Geringverdiener-Argumente interessieren mich nicht.
Geringverdiener bei unserem typischen Kundenstamm, ja.
Ey, wenn die keine Mixer haben, muss, also, was soll ich denn sagen? Muss ja wohl an Geld liegen.
Ich teste einfach mit Chromium. Also mit so einem, ja, so einem, ja, entschlackten Chromium, den man über Homebrew auf dem Mac sehr gut installieren kann. Und dann hat man halt einen vernünftigen Chromium, der nicht irgendwie bei jeder Suchanfrage nach Hause telefoniert. So. Dieses Google-Zeug, das regt mich viel zu sehr auf dafür. Um jetzt nur Sachen mit Chrome aufzurufen, gibt es halt diese vernünftige Chromium-Alternative. Aber ja. Und auf dem Mac kannst du die halt auch sehr bequem, wie gesagt, sehr bequem installieren über Homebrew.
Ah ja. Ja, wie gesagt, auch mein Privatrechner habe ich auch nur Chromium. Ich habe kein Chrome. Ich habe auch mal gelesen, dass Arc irgendwie so gebaut ist, dass sie theoretisch die Browser-Engine, die unten drunter läuft, austauschen können, relativ einfach. Das glaube ich erst, wenn sie es machen, aber angeblich wüsste ich nicht, wie das klappen soll.
Hm. Ja, behaupten kann man es ja mal. Mhm. Was meine Browsing Experience verändert hat, ist tatsächlich Kagi.
Ach ja.
Ja. Ich bin da mal voll eingestiegen.
Mir wurde auch schon auf Mastodon vorgeworfen, dass wegen mir jetzt Leute sich hier so bezahlte Accounts gekauft haben, geklickt haben.
Ja, tut mir leid, also du müsstest echt Provision kriegen.
Damn it, es gibt bestimmt ein Affiliate-Programm, ich hab's verpasst.
Ja. Du hast mich erfolgreich geinfluenced.
Ja.
Wo kann man das denn sehen, welches?
Ah.
Ja, bitte.
Da. Ja, ich hab halt mal so dieses Unlimited genommen. Nee, nicht Ultimate, Professional.
Gönn dir, Herr Heimann.
Ja, aber seriously, ich bin jetzt bei 250 Suchanfragen von, wenn ich jetzt dieses 300-Stück-Programm hätte, dann könnte ich jetzt wahrscheinlich ab Montag nicht mehr suchen bis Ende Dezember. Also,
wo sieht man das so? Wie viele Suchanfragen man hat?
Unter Settings.
Ja.
Billing.
Billing. Ne? 163.
Und ich benutze das Ding jetzt wirklich intensiv.
Nur privat oder auch für die Arbeit?
Überall.
Ha, ja gut.
Aber gerade auf der Arbeit, also wo ich wirklich professionell schnell Dinge suche, ist das unglaublich wertvoll.
Mhm.
Keine Ahnung, ich suche Ressourcen zu irgendeinem bestimmten Thema oder sowas und das liefert mir Ergebnisse, da wäre ich im Traum nicht gekommen mit Google drauf. Und das ist... Das liefert einen so krassen Gegenwert. Also wenn ich jetzt irgendwie so Alltagsdinge manchmal suche auf Deutsch, ist es nicht so effektiv unbedingt. Aber wenn ich bestimmte Informationen zu bestimmten, also ich bin ja genauso wie du tätig in dieser Webentwicklungsbranche und sonst was so und suche manchmal Informationen zu ganz bestimmten technischen Themen oder zu bestimmten Entwicklungen in der Webentwicklung oder sowas, keine Ahnung was, ne?
Mhm.
Das liefert mir da so Ergebnisse, wo ich echt so, wow, cool, so, oder allein so Features wie, dass er mir so Listicles gruppiert, so Tipps für Thema so und so, keine Ahnung was, und er sagt mir, ja, da gibt's über hier übrigens, ich hab dir hier so Listicles rausgesucht im Sinne von, ich hatte Designbeispiele gesucht für bestimmte Arten von Corporate-Webseiten, ne? Und der hat mir halt so dann so, ja, hier übrigens so Listicles. Und dann waren da so 20 Listicle-Seiten, die halt nur Designbeispiele für dieses Thema aufgelistet haben.
Okay.
Und das liefert mir jeden Tag einen Mehrwert. Fast mehr als sowas wie ChatGPT, als ich noch hatte.
Ja, ich glaube, ich bin ja auch in meinem ersten Monat noch, wo ich 5 Euro eingeworfen habe und ich nutze es halt nur privat und da funktioniert es bisher auch sehr gut. Also bin ich zu blöd, gerade die verschiedenen Varianten zu sehen, was es so an Dings gibt. Aber es gibt die 5 Euro Variante, die habe ja ich und du hast jetzt die 10 Euro Variante, oder was?
Mhm. Ja, weil ich halt nicht die ganze Zeit drüber nachdenken wollte, ob ich jetzt irgendwie schon zu viel oder zu wenig gesucht habe oder so. Also,
ja. Ich habe ehrlich gesagt wieder vergessen, dass es ein Cap, das nach oben gekappt ist.
Und vor allen Dingen dann so Themen wie, ich habe irgendwelche Nachrichten gesucht oder sonst was zu irgendeinem Thema, was mich interessiert hat. Und ich konnte halt einfach mal so bild.de, Blog, fokus.de, ja, keine Ahnung, Blog, sonst was so. Suchst nochmal das Thema. Ach ja, interessant. Keine Ahnung, was kriegst du plötzlich viel relevantere Ergebnisse als halt so irgendwelche, weißt du, RP Online, die halt so jedem Schlons irgendwie so ein gefühlt von einem Chatbot geschriebenen Artikel haben.
Ja.
Kannst du halt einfach mal so rausfiltern oder halt sagen, ja, pack das mal nach unten. Mhm. Kann ja irgendwo in den Suchergebnissen noch auftauchen, aber jetzt vielleicht nicht gerade ganz oben.
Ja.
Und das ist wirklich cool.
Mhm.
Und mir wird und gefühlt habe ich so noch an der Oberfläche gekratzt von dem, was dieses Ding kann. Das ist ein sehr faszinierendes Softwareprodukt.
Ja, ich bin da gar nicht so tief eingestiegen. Ich habe das einfach so mehr als einfach 1:1 DuckDuckGo damit ersetzt, aber einfach so dieses, es geht mir nicht mehr auf den Sack und ich finde Sachen, das war auch schon.
Was ich noch spannend fände jetzt tatsächlich, was mir aber zu teuer ist, ist dieses in dem Ultimate-Plan.
Mhm.
Da gibt es diesen Assistant. Also wo quasi du deine Suchaktivitäten unterstützt werden von, oder du kannst zumindest Suchen ausführen, wo du unterstützt wirst von einem Chatbot, von einer AI.
Mhm. Ist das in dem Professional nicht auch schon drin? Hier steht doch was nee. Von Unlimited Access to FastGPT und Universal Summarizer.
Ja, das ist richtig. Das ist dieses Quick Answer oder sonst was. Du kannst zum Beispiel, gibst irgendeine Frage ein, was dich beschäftigt oder so, und dann kannst du dieses Quick Answer klicken und dann gibt er dir so eine Summary dazu. Das ist auch ganz praktisch übrigens. Habe ich schon gemacht. So, was ist eigentlich das und das? Oder so, weißt du, irgend so ein Technical Term, den ich aufgeschnappt habe und so. Und dann so Quick Answer. Ah, das war das. Okay, so. Das war schon ziemlich cool.
Ja, das macht er manchmal in der 5-Euro-Version auch und ich weiß noch nicht, wann er das macht und wann nicht. Das ist irgendwie ein bisschen komisch.
Was ich meine, ist dieser Research Assistant. Den gibt es nur im Ultimate Plan momentan. Und das habe ich auch noch nicht so richtig kapiert. Also,
hast du es mal ausprobiert oder muss man wahrscheinlich erstmal 25 Euro einwerfen, um das auszuprobieren, oder?
Also, es gibt tatsächlich den Code Assistant. Den gibt es auch schon für Starter und Professional Members.
Mhm.
Und GPT-4 Chat Assistant. Aber da gibt es die GPT-4 auch nur, also GPT-3.5 Turbo für alle, aber GPT-4 nur für Ultimate.
Okay.
Das muss ich nochmal gucken, wie man da dran kommt. Ich sehe Kagi inzwischen nicht mehr als Google-Ersatz. Das war mir nicht so bewusst unbedingt so, wie ich es wahrgenommen habe am Anfang, sondern mehr als Softwareprodukt, das mir hilft, Dinge im Internet zu finden.
Tja, gut, das war ja Google auch lange. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist also
insofern
Suchindex
gibt es halt nicht mehr. Ja, und insofern gibt es für mich auch Sinn, dafür Geld zu bezahlen, weil das halt ein Softwareprodukt ist, was sehr entscheidend ist für meine Nutzung des Internets. Beziehungsweise nicht mal das Internet, das Webs und mir hilft, das zu machen. Und das hat meine Experience von Websurfen verändert.
Mhm.
Wenn man dieses Browser-Thema mal unter dem Aspekt betrachtet.
Ja.
Abgesehen davon, dass es auch sehr gut funktioniert, KI. Also es ist sehr, sehr schnell und sehr cool.
Und das beste Feature überhaupt, es zeigt einem keine Werbung an.
Das war ich auch so geschockt von, als du mal auf Google wieder landest, so, was ist das denn?
Ey gut, Google habe ich irgendwie schon ewig nicht mehr benutzt, aber es war ich, selbst DuckDuckGo ging da mit so einem Scheiß auf die Nerven und früher hat irgendwie...
Ja, ich lande manchmal auf Google, weil Safari mir dann in der History das irgendwie auswählt aus irgendeinem Grund, weil ich nach irgendwas gegoogelt hatte und dann, keine Ahnung.
Ja, also bei DuckDuckGo kannst du auch auswählen, dass er dir keine Werbung anzeigt, aber das merkt er sich halt so 2 Minuten, dann vergisst du es wieder. Und auch irgendwie die ganzen Werbeblocker kriegen das auch nicht geblockt. Das ist irgendwie komisch. So. Ja, ja. So viel zur ungeplanten Browser-Ecke. Ich habe mal wieder Fotos entwickelt. Ich hatte ja, habe ja schon von meinem Barcelona-Film Fotografie-Experience gesprochen. Und ich hatte in Barcelona noch einen Rest von einem Schwarz-Weiß-Film, von einem HP5 in der Kamera, wo ich auch in Barcelona noch ein paar Bilder gemacht habe. Und der lag jetzt dann so über Urlaub und Krankheit, wo ich ja auch dann 2 Wochen ausgefallen bin, lag der irgendwie rum und ich bin nicht dazu gekommen. Jetzt bin ich mal dazu gekommen, den tatsächlich zu entwickeln. Genau. Und weil das eine, den Großteil der Bilder, die ich damit gemacht habe, in sehr, sag mal, großer, mit großem Kontrast, oder dass die Szenerien waren sehr kontrastreich, die ich da fotografiert habe, weil halt viel Sonnenschein und viel Schatten gleichzeitig, habe ich dann mal eine neue Verdünnung von meinem Entwickler, den ich da benutze, ausprobiert. Also bei Rodinal, das ist so der Entwickler, den ich benutze, kann man die Schattenzeichnung und das Schattendetail beeinflussen durch die Verdünnung. Das heißt, also du kannst quasi, wenn du den Entwickler stärker verdünnst, musst du ihn halt länger entwickeln lassen. Aber wenn er wenn du das machst, besteht die Chance, dass du halt weniger Kontrast im Film hast, entsprechend mehr Details in den Schatten. Und ja, das habe ich ausprobiert und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ist halt immer wieder ein faszinierender Prozess, wenn man dann so Chemikalien wild ineinander schüttet und am Ende zieht man dann so fertig entwickelten Film aus diesem Container raus. Vor allen Dingen immer, wenn man anfängt, an den Parametern zu drehen und denkt so, ja, vielleicht ist jetzt auch alles ruiniert und es geht alles in die Hose. Das ist immer so ein bisschen Angst immer mit dabei, weil okay, du hast gerade einfach mal die Entwicklungszeit verdoppelt und die Mischung halbiert. Du hast das noch nie gemacht. Keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert hat. Im Internet steht, das geht. Keine Ahnung. Es hat immer so sehr, sehr aufregende 20 Minuten, die man dann da verbringt. Ja, aber das hat gut funktioniert. Da habe ich auch wieder selber gescannt mit meinem Makroobjektiv und einem iPad als Untergrund, als Leuchtmittel. Genau, ich habe ja, da sind ein paar gute Bilder rausgekommen. So das Paradebild, würde ich sagen, ist das, was ich auf Pixelfed gepostet habe, so ein Bild aus den Straßen aus Barcelona. Ja, ich finde, das sieht man ganz gut, das, was ich mit dem Kontrastumfang meine, weil es halt so eine so eine Häuserecke, so eine runde Hausecke, die halt von der Sonne richtig stark angestrahlt wird und man guckt im Grunde aus einer dunklen Gasse darauf. Und ja, ich finde, in den Schatten sieht man noch schön viel Detail und ja, also die Struktur des Backsteins und so weiter, die Zeichnung der Schatten, das ist alles irgendwie sehr schön. Ich habe das Bild tatsächlich auch auf Farbfilm. Da sieht es auch sehr gut aus, aber irgendwie in Schwarz-Weiß hat das nochmal was ganz anderes. Also das sind tatsächlich sehr warme und schöne Farben auf dem Film.
Farbfilm oder Farbdigital?
Okay, ich habe es auch auf Farbdigital, aber ich habe es auch auf Farbfilm. Also ich habe das auch nochmal.
Das ist dreimal fotografiert oder was?
Genau, einmal erst Schwarz-Weiß, dann war der Film voll, dann habe ich Kodak Gold eingelegt, dann habe ich das nochmal fotografiert, weil auch einfach die Farben so geil waren. Und dann habe ich sowieso, wenn ich gerade Zeit hatte, habe ich es dann meistens auch nochmal digital fotografiert, weil why not, das kostet ja nichts. Aber diese Schwarz-Weiß-Variante, die ist einfach, ja, kann man nicht anders sagen, ich finde die einfach mega
pleasing. Ja, Detail in den dunklen Stellen, ne?
Genau.
Abstufungen sind schön.
Ja, und auch ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst, dass das irgendwie ausgebrannt ist in den Highlights, aber hat alles gut gehalten. Das ist jetzt ein HP5, also mit ISO 400.
Ausgebrannt ist da nichts.
Nee, eben. Also hat ja gut funktioniert, aber es ist halt, man drückt halt drauf und hofft dann 3 Wochen, dass es auch wirklich was geworden ist.
Ja, nee, ist perfekt belichtet, also kann man nicht meckern, ne?
Ja, da kann man dann der der Minolta-Kamera danken, dem Belichtungsmesser. Ist
das, manuell? Hast du dieses Ding so auf Automatik und alles mach, alles für mich gestellt? Geht doch bei der X700.
Also ich habe Blende manuell eingestellt und dann die Belichtungszeit automatisch von der Kamera einstellen. Es kann aber sein, dass ich gesagt habe, dass ich quasi mit der Belichtungskompensation rumgespielt habe und ihn irgendwie so eine halbe Blendenstufe unterbelichten habe lassen oder überbelichten, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Also ich habe tatsächlich in Spanien viel an der Automatik vorbeigearbeitet. Also ich habe mich komplett manuell belichtet, aber oft gedacht so, ja, gib mir mal lieber ein bisschen mehr Licht an der Stelle, just to be sure. Weil ich sag mal, also in so High-Contrast-Situationen ist halt auch echt immer schwierig. Also auf der digitalen sehe ich ja im Preview, was passiert. Aber da ist halt immer nicht so einfach. Ja, 35 mm Objektiv, kann man nicht schmeckern. Ja, das ist so mein Entschleunigungshobby. Bilder von vor x Wochen. Ach ja, ist das sehr gut geworden. Ich erinnere mich zwar fast nicht mehr daran, dass ich es gemacht habe.
Ja, das geht mir auch so. Ich habe ja auch noch so einen Film zum Entwickeln rumliegen. beziehungsweise ich muss ihn mal irgendwie vollschießen, sonst lohnt sich das ja nicht. Aber es ist ein ISO 100 Film, das wird im Winter, ist halt, muss jetzt halt aufs Frühjahr warten für die restlichen Fotos.
Ah, Blitz kaufen.
Liegt im Schrank.
Ja.
Du wolltest irgendwas. Wie hast du das digitalisiert?
Mit der Fuji und dem Minolta Makro Objektiv, was ich habe. So wie sonst auch. Also ich habe mir den Pixelator Filmhalter gekauft und das iPad mit so einer App unten drunter, die einfach weiß volle Pulle macht. Also weißen Untergrund.
Ja.
Ja, und dann habe ich ja hier noch so ein Manfrotto-Stativ, was so über den Tisch sich ausrichten kann. Ja, und dann auch mit per Adapter das Makro auf die Fuji und dann 38 mal klicken. Und hoffen, dass man nicht aus dem Tisch gewackelt hat, weil es irgendwie eine Sekunde belichtet. Weil so hell ist das iPad dann doch nicht. Ja, und dann kommt da so ein RAW raus und dann wird halt wild im RAW-Converter an Reglern gedreht, dass es irgendwann sinnvoll aussieht.
Die Fussel wird man nicht los, ne?
Wieso? Siehst du gerade einen Fussel?
Ja, unten links.
Unten links. Ah ja, den habe ich irgendwie ignoriert. Interessant.
Ich hätte nämlich echt Schiss. Ich habe ja zwei Katzen und damit jetzt hier irgendwie einen Film zu entwickeln. Also so ein nasses Zellulose hier hinhängen, das nee, ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Nee, den habe ich tatsächlich irgendwie, hat in mein Hirn ausgeblendet. Jetzt wo du es sagst, sehe ich ihn auch, aber
ja. Oh Gott, I can't unsee it. Nein, das ist halt so wild. Das
hat ja fast so ein bisschen Charme manchmal, diese Fussel
Ja, ich finde das, gerade, es gibt dem so einen Eindruck von Materialität noch.
Ja, das stimmt.
Der ansonsten nur durch die Körnung so ein bisschen zustande kommt. Oder mal so ab und zu siehst du so ein Staubkörnchen und so an manchen Stellen. Manche Leute gehen da ja richtig drauf ab, das zu entfernen. Aber wie gesagt, ich finde, es gibt dem Ganzen noch so eine Materialität, die es halt hat. Ne?
Ja, also ich sag mal, wenn die so im Himmel sind, da sieht man sie meistens noch ganz gut. Da stempel ich die tatsächlich dann auch gerne mal raus, weil das ist halt ein Klick und dann macht das Programm den Rest. Aber ja, wie du auch schon gesagt hast, das hat so, da merkt, ist so die Gemachtheit spürt man da halt dann tatsächlich erstmal so und ich finde es dann auch gar nicht so schlimm. Und ich bin dann auch gar nicht sicher, ob das wirklich auf dem Negativ fest drauf ist oder ob es einfach nur in dem Moment, wo ich das Foto gemacht habe, das drauf lag.
Ja, nee, davon ging ich aus. Ja, nee, das ist nicht im Negativ. Das wird da so halt draufgelegen haben, als du es gescannt hast.
Ja. Weil, also ich habe ja da, halt mich da ja an die Tipps aus dem Absolut-Analog-Buch von Chris Marquardt und der
Das ist Monika. Fast unmöglich, das staubfrei zu kriegen. Kannst ja nicht im staubfreien Raum nehmen.
Ja, das stimmt. Aber also der Tipp beim, also wenn du den entwickelst, ist das Zeug, liegt das Zeug ja in Flüssigkeit, da hast du ja eh keine Probleme. Und dann, wenn du es aufhängst, ist halt da der Tipp, dass du irgendwie 1-2 Minuten vorher die Dusche laufen lässt mit kaltem Wasser. Mhm. Und das soll dann so Staub aus der Luft holen. Und ich hatte jetzt auch bisher keine großen irgendwie Verunreinigungen, also bis auf, dass halt mal ein Staub oder Fussel irgendwo lag, den man halt ausstempeln konnte. Also
ja.
Gut, aber ich habe auch keine Haustiere. Da weiß ich nicht, wie sich das auswirkt. Das könnte natürlich dann ein bisschen aufwendiger sein. Katze, du darfst nächsten 3 Tage hier nicht rein. Ja. Nee, keine Ahnung. Auf der anderen Seite, Katzenhaare sind ja auch so groß.
Weiß ich nicht. Es gibt sie in allen Größen und Formen, sag mal so.
Ja. Da kennst du dich besser aus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber im Zweifelsfall einfach mal ausprobieren.
Nee.
Ist halt.
Ich hab, seitdem ich mich ein bisschen mit Analogfotografie beschäftige, ein ganz neues Faszination, ja. Ist das Wort, das ich suche, Faszination für Digitalfotografie entwickelt, weil es ist schon krass, ne?
Das ist einfach krass.
Du siehst es sofort, das Bild. Also jedes Mal wieder inzwischen, wenn ich eine Digitalkamera in die Hand nehme.
Ja, das stimmt. Ich kann dir auch gerade mal das Bild, was ich erwähnt habe, was ich auch dann auf Kodak Gold fotografiert habe, kann ich dir auch gerade mal schicken. Ist ein bisschen anders geframed, finde ich nicht ganz so gut geworden wie das Schwarz-Weiße. Aber da siehst du, wie so die Farben, wie das an dem Tag war. Das wirkt in Schwarz-Weiß ganz anders, obwohl ich es in Farbe auch extrem schön finde.
Mhm.
Und da sieht man
ja,
auch.
Ja, das ist wirklich schön.
Und da sieht man auch, dass der Kodak Gold deutlich geringeren Kontrastumfang hat, weil an der einen Seite des Gebäudes siehst du, dass es fast ausgebrannt ist von der Helligkeit her und die Schatten links unten saufen halt komplett ab. Also.
Aber die Farben sind schön.
Ja, die Farben ist. Das war da, also das Licht und die Farben an der Stelle waren auch das, was mich da quasi bewegt hat, da ein Foto zu machen. Und dann dachte ich so, ja gut, ist halt schwarz-weiß gerade drin, ach scheiß drauf. Aber gerade auch in schwarz-weiß, wie das ist faszinierend, wie das irgendwie sich übersetzt und es trotzdem dann noch so eine ganz andere Faszination plötzlich hat, das Bild.
Oh, ich muss sagen, Kodak Gold ist so für so einen Spanienurlaub schon genial. Das
kann man machen.
Also diese warmen Farben.
Wobei. Ja, an manchen, aber wenn du so dunkle Stellen hast, also ich habe, da gab es dann so Gässchen.
Ja, das hast du bei der intensiven Sonne da dann auch, ne?
Ja, also so Gässchen, da musst du dann schon echt hart Licht ranholen, um die Straßen mit aufzunehmen. Und dann brennt dir halt alles andere aus. Also das ist schon schwierig.
Ich hab vor ein paar Monaten auch mal so einen Bericht gelesen von einem Fotografen, der war in Ankara unterwegs, ne? Und der hat auch gesagt, ja, es hält echt schwer, ne? Du bist so als Tourist, Touri unterwegs und im einen Moment hast du da deinen ISO 100 Film, weil es draußen halt wirklich hell ist. Und dann gehst du in so eine Kirche rein und so, ja, Ja, keine Chance.
Ja.
Also es sind so Regionen mit viel Sonne. Ist das mit der Analogfotografie gar nicht so einfach, ne?
Naja. Also was wirklich, ist halt leider sauteuer, aber was halt wirklich gut funktioniert, ist Portra. Also Portra 400 habe ich aber auch dabei gehabt.
Ja, den habe ich auch Gutes gelesen, aber der ist mir zu teuer.
Ich muss mal gerade gucken, ob ich da irgendwie gutes Bild finde. Die Farben sind nochmal ein bisschen anders. Aber ich sag mal hier, diese Kirche auf dem Berg, das ist auch einfach, ist doch mal anders, aber ist auch, also dynamisch, vom Dynamikumfang her nochmal ganz anders. Ich habe ja auch so einen Straßenzug noch fotografiert, da sieht man es eigentlich noch besser, was ich mit dem Dynamikumfang meine. Da ist halt die Straße halt,
ist feiner, ne? Der Farbumfang ist größer.
Ja. Farb- und Lichtumfang ist deutlich größer. Also siehst du ja dann jetzt bei dem, was ich gerade geschickt habe, die Straße ist, kannst du alles super erkennen und der Himmel ist trotzdem immer noch alle Farben da und das ist echt krass, was da rauskommt.
Ja.
Kostet aber auch 10 Euro mehr. Da kann er hier mit so mit dem billigen Schwarz-Weiß-Film und einfach mal ein bisschen anders entwickeln kann man da. Gut, es gibt auch Schwarz-Weiß-Filme, die auch quasi null dynamischen Umfang haben. Also so, ich habe da von Rollei gibt es ja diesen Flugaufnahmefilm. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Retro 80S heißt der, glaube ich. Der hat auch so quasi, also, oder auch Akros hat so großen Kontrast, also so geringen Kontrastumfang, dass die Schatten sind komplett schwarz und alles andere oder alles ist ausgebrannt. Also ich meine, es ist auch ein Look, aber es ist halt gerade, wenn du so, ja, eben den Dynamikumfang sehen willst, ist halt nicht das Richtige dann. Ja, ich befürchte, ich muss die Bilder dann mal irgendwie in die Sendung, in den Post packen, damit man auch weiß, wovon wir hier geredet haben. Also es wird das sehr, sehr kryptisch, diese Sendung.
Ja.
Genau. Aber ja, Schwarz-Weiß-Entwicklung ist zwar anstrengend und muss man sich da Gedanken machen und idealerweise auch schon Gedanken machen bei der Aufnahme des Films, wie man das dann entwickeln möchte. Also ich habe jetzt gerade auch einen HP5 nochmal in der Kamera und habe den, will ich aber bis auf ISO 1600 pushen. Das heißt, der ist jetzt gerade komplett unterbelichtet, logischerweise. Und ich überlege, ob ich das mit einer Standentwicklung mache, die nochmal sehr viel Details in den Schatten quasi beibehält, obwohl der ja durch das Pushen mehr Kontrast bekommt. Bin ich mal gespannt, wie das so funktioniert. Aber dafür dann, da können wir dann beim nächsten Mal drüber reden, wenn ich das dann gemacht habe. Dann, Cyberpunk, ne?
Ja, nochmal.
Ich dachte schon, was jetzt bei losgeht, gleich geshoppt und losgelegt.
Nee, eins nach dem anderen. Ja, Cyberpunk ist mein Videogame der Wahl momentan. Mhm. In dem ich so meine Freizeit versenke. ich habe jetzt ungefähr, ich sag mal, zwei Drittel des Spiels durch.
Mhm. Der Haupthandlung Stunden. Wahrscheinlich, oder?
Ja, und der Nebenmission. Jetzt nicht allem, was man da so machen kann. Die GameStar hat so geschätzt, dass du für Hauptstory und Nebenmissionen brauchst du wahrscheinlich so 60 Stunden. Wenn du wirklich alles machst, was du so machen kannst, dann 90 oder so, aber...
Das geht ja fast noch.
Ich hätte jetzt ja, das Spiel ist gar nicht mal... Also, was erschreckend ist, ist, wie viel Detailarbeit in diesem Spiel steckt, wenn man dann bedenkt, dass es nur 60 Stunden Spielzeit sind ungefähr. Hm. Das ist unfassbar. Die müssen echt lieben, was sie tun da. Das kann man nicht anders erklären. Das Spiel erinnert mich an zig Punkten an Witcher 3. Mhm. Von dem Aussehen, von der Spielmechanik bis hin zu Inszenierung, würde man es vielleicht nennen. Mhm. Es ist ein, wie gesagt, die GameStar hat geschrieben, ist ein Meisterwerk und das kann man wirklich nur unterstreichen, insbesondere jetzt in der jüngsten Version. Also das Spiel ist ja 2020 rausgekommen und damals mit Kritik überhäuft worden, weil es wohl recht buggy war, weil an vielen Stellen unausgegoren, sonst was. Es ist schade drum, weil das Spiel ist inzwischen wirklich gut. Ich habe es jetzt in dieser 2.0er-Version angefangen zu spielen. Die haben jetzt nochmal eine Version 2.1 nachgeschoben vor ein paar Tagen. Mhm. Wo sie noch, keine Ahnung, sie haben noch ein komplettes U-Bahn-System in das Spiel eingebaut.
Ja, stimmt. Ja, habe ich gelesen, ja.
Können wir gleich nochmal dran ansprechen. Aber ist ein spannendes Spiel. Es basiert im weitesten Sinne auf der Welt dieses RPG, dieses Pen and Paper, was du erwähnt hattest.
Mhm. 2020 hieß das oder 2030 oder sowas. Cyberpunk 2020 oder 2010, irgendwie sowas hieß das doch.
Das heißt ja Cyberpunk 2020. Mhm. Basiert zumindest auf dieser Welt. Es ist angesiedelt in der Stadt, die heißt Night City. Du startest das Spiel, indem du erstmal Charakter erstellst, klassischerweise. Also dein Charakter heißt immer We, aber also in V, englisch ausgesprochen. Kann aber ein Mann oder eine Frau sein. Mhm. Und du kannst auch das Aussehen beeinflussen. Du startest dann mit einer von drei Storylines, die du auswählst, sei es Konzerne, wie sie es im Spiel nennen, oder Corpo im Englischen, Street Kid oder ich habe vergessen, wie es dritte heißt. Es ist auf jeden Fall, startest du da in den sogenannten Badlands. Nomad heißt das. Die sind, ja genau, sind Nomaden. Badlands sind die außerstädtische Umgebung. Wo sehr viele Menschen leben, die da von Schmuggel und sowas leben und quasi nomadisch durch die Gegend ziehen und mit so in so Wohnwagen leben. Ja, Night City ist quasi die Welt, in die du gestoßen wirst, sei es jetzt als Unternehmensmitarbeiter, Unternehmen beherrschen da die ganze Welt in dieser Welt. Die Regierungen der tatsächlichen Staaten sind relativ irrelevant geworden, die werden quasi gesteuert von Großkonzernen. Die Welt, in die du stößt, ist so quasi der Ausdruck allem, was man so kennt unter Cyberpunk. Es ist laut, es ist voll, es ist überall Neonlichter. Es ist richtig atmosphärisch. Mhm. Insbesondere die ersten Stunden, die man durch diese Stadt stolpert, waren für mich unglaublich faszinierend, weil du das Gefühl hast, du bist so, also zumindest in den ersten Stunden hatte ich das Gefühl, ich bin hier wirklich in so einer Art lebendigen Cyberpunk-Welt, weil eben jede Straßenecke anders aussieht. Mhm. Es ist quasi nichts, das sich so nennenswert wiederholt, sondern die einzelnen Stadtteile, durch die du dann irgendwann, nachdem du mal das Tutorial durch hast, fahren kannst, sehen halt wirklich alle komplett anders aus. Sie haben alle ihren eigenen Charakter irgendwie. Es gibt in allen irgendwelche Elemente, die es woanders nicht gibt, die dem Spiel eine Tiefe geben. Das ist unglaublich. Das habe ich so noch nicht erlebt. Es erinnert mich stark an Witcher, wo du auch so das Gefühl hast, diese Welt ist sehr liebevoll gestaltet, aber eben in so einem Cyberpunk modernen Sci-Fi-Setting diesmal. Ja. Die große Stärke von Cyberpunk 2077 ist die Story. Wie gesagt, du fängst mit einer von drei Storylines an. Das ist aber auch nur für die ersten 1-2 Missionen, dass das überhaupt eine Rolle spielt. Das ist quasi, wie das Spiel dich so reinbringt in diese Welt. Das spielt für den weiteren Spielverlauf keine Rolle. Was irgendwie ein bisschen schade ist, aber ist nun mal so, es gibt dir halt als Spieler eine gewisse Flexibilität dann, dass du eben bist da nicht von Anfang an auf irgendwas festgelegt, sondern das ist halt nur so die ersten 1-2 Missionen, die das dann unterschiedlich sind, oder du wirst halt unterschiedlich in diese Welt reingeworfen. Die Story ist nicht ohne, die ist relativ komplex, aus verschiedensten, du triffst auf verschiedenste Figuren, die da mit dir interagieren, es gibt da so eine der ersten Missionen, passieren richtig aufregende Sachen, und es ist das erste Mal, dass mich ein Videospiel tatsächlich so gepackt hat, weil ich so eine Zwischensequenz so, nee, weißt du, so wie so ein spannender Film oder so, weißt du, ich muss jetzt Dialogoptionen wählen, und es gibt, das Spiel ist dialogbasiert, das ist ein dialogbasiertes Rollenspiel. Es ist ähnlich bei The Witcher wie bei The Witcher, die Dinge, die du in Dialogen wählst, haben eine Auswirkung auf den weiteren Spielverlauf. Nicht so heftig wie bei anderen Rollenspielen teilweise, wo man das kennt, wo das dann wirklich so Life or Death Entscheidungen sind und so, dann lässt du den einen oder den anderen leben, das jetzt vielleicht nicht unbedingt in dieser Tragweite, aber es spielt trotzdem eine Rolle für den weiteren Spielverlauf und vor allen Dingen auch für das Ende. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von verschiedenen Enden, die letzten Endes entstehen können. Mhm. Je nachdem, welche Entscheidungen du im Laufe des Spiels triffst in Bezug auf in Dialogen. Mhm. Beziehungsweise es gibt auch ein paar Stellen, wo ich hatte jetzt zum Beispiel zuletzt eine Mission gespielt. Da kannst du dich anders verhalten, als es dir tatsächlich als Ziel in der Mission vorgegeben wird. Und dadurch entwickelt sich das Spiel anders.
Mhm. Ja.
Also du kannst quasi dem folgen, was die Missionsbeschreibung sagt, oder du gehst in die andere Richtung und tust was an. Das war ganz interessant. Weil ich das aber vorher gelesen hatte, dass das geht. Ne? Mhm. Ich bin ich dem halt gefolgt. Wie gesagt, das Spiel ist dialogbasiert. Es gibt eben Dialoge. Es gibt dann auch so zum Beispiel Dialoge, wo du sehr schnell entscheiden musst. Da läuft so ein Timer runter. Mhm. Das gab es bei Witcher 3 auch schon. Das hat mich teilweise wirklich zum Nachdenken gebracht. Auch eine Figur, auf die du sehr früh triffst, ist, wie heißt der? Johnny Silverhand. Mhm. Sieht aus wie Keanu Reeves, wird im englischen Original gesprochen von Keanu Reeves und wird im deutschen gesprochen von der Synchronstimme von Keanu Reeves. Das ist so, der Typ ist so von der Figur her das typische Beispiel von Figuren im Witcher-Universum und eben jetzt auch im Cyberpunk-Universum. Wenn man auf sie initial trifft, hat man eine sehr eindeutige Meinung, Gott, was für ein Arsch vielleicht. Mhm. Aber das differenziert sich aus über die Zeit, weil du den Charakter irgendwie immer weiter kennenlernst und immer mehr feststellst, dass diese Figur in diesem Spiel eine deutlich größere Tiefe hat, als du vielleicht von einem Computerspiel erwarten würdest. Und das ist das, was mich so fasziniert an diesem Spiel. Das erzeugt etwa so ein Gefühl, als würdest du gerade so einen interaktiven Film spielen. Und das ist auch etwas, was darüber hinweg tröstet, finde ich, dass die Open World teilweise auch so ein bisschen Schwächen hat. Im Sinne von, dass du zwar dass zwar alle Stadtteile unterschiedlich sind und du das Gefühl hättest, du könntest jetzt überall reingehen, kannst du aber nicht. Du kannst nur in ganz, ganz bestimmte Gebäude reingehen und so. Und nach einer Weile merkst du auch, dass im Verkehr auch so bestimmte Dinge so ein bisschen eintönig sind und so und keine Ahnung was. Das hat da durchaus gewisse Schwächen. Aber die fallen nicht ins Gewicht, weil der Rest des Spiels so großartig ist. Mhm. Dazu kommen bei dem Spiel natürlich auch noch solche typischen Rollenspielelemente wie Charakterentwicklung. Es gibt einen ganzen riesigen Zoo an verschiedenen Waffen, mit denen du auf deine Gegner einstürmen kannst, die unterschiedlichste Eigenschaften haben. Du kannst deine Waffen wiederum modifizieren. Die Charakterentwicklung, die ich gerade angesprochen habe, ist so rollenspieltypisch aus verschiedenen Talentbäumen, die du entwickeln kannst. Da ist einerseits, dass du bestimmte Dinge häufig tust und dadurch Fähigkeiten auf einem Talentbaum erreichst. Andererseits gibt es auch solche frei verteilbaren Punkte auf bestimmte Grundeigenschaften des Charakters, was dann eben Special-Fähigkeiten freischaltet. Und ein wichtiger Aspekt von Cyberpunk 2077 ist eben Cyberware. Das sind, wie beschreibt man das? Wie heißt das so üblicherweise? So technische Bauteile, die du in deinen Körper einschrauben lässt.
Ja, Cyborg.
Ja, genau. So Cyborg-artiges Wesen wirst du mit der Zeit. Wie zum Beispiel habe ich irgendwie so einen Mod in meinen Beinen, der dafür sorgt, dass ich so einen Doppelsprung machen kann. Mhm. Oder gibt mir bestimmte Fähigkeiten, die mich schneller laufen lassen. Oder irgendwie, keine Ahnung, kannst du in alle möglichen Dinge da Sachen einbauen lassen, an die dir irgendwelche Special Features geben. Und die dir auch Panzerung geben gegen Gegner. Ja. Das große Highlight des Spiels ist, wie gesagt, die Hauptstory, die dich alleine sicherlich 40 Stunden beschäftigt oder so. Oder bis zu 40 Stunden, sagen wir so. Vielleicht auch weniger. keine Ahnung, für mich war ein Thema, dass ich da erstmal so durch diese Hauptstory, die hat mich so gepackt, dass ich da so durchgespielt habe, bis ich zu einem der ersten größeren Hauptbosse kam, an dem ich krachend gescheitert bin.
Okay. Weil schlecht vorbereitet oder zu früh oder?
Ja, ich habe da ein bisschen gegoogelt und letzten Endes haben Leute auf Reddit gesagt, ja, also wenn du an dem scheiterst, dann warst du halt einfach zu früh bei dem. Hm. Schwierigkeitsgrad ist ein Thema in diesem Spiel. Im Sinne von, es ist am Anfang relativ schwer und wird dann sehr leicht.
Okay.
Also Balancing ist durchaus noch ein Thema, aber du kannst den Schwierigkeitsgrad ja verändern, dynamisch jederzeit.
Ja. Fühlt sich immer nicht so gut an, wenn man es dann macht.
Ja, sag mal so, ich bin an dem Typen krachend gescheitert und dann habe ich halt gelevelt und gelevelt und gelevelt und jetzt bin ich gestern wieder zu dem hin und der war so, ja, ich musste schon ein bisschen rumhüpfen und häufiger auf ihn schießen, aber naja, so wirklich eine Gefahr war er nicht für mich.
Okay.
Aber ich war auch, nachdem der mich das erste, ich habe den ersten Mal fünfmal versucht zu schlagen und viel immer gescheitert und so. Jetzt habe ich halt den Charakter dann da vollgestopft mit Cyberware und Waffen mit krassen Schadenswerten und sonst was und bin dann so hochgerüstet zitternd reingemarschiert. Das ist aber auch wiederum spannend, weil das Spiel es schafft, mir dieses Spannungsgefühl zu vermitteln, weißt du? Hm. Auch wenn das jetzt irgendwie so ein Zwischengegner war oder sonst was, der jetzt vielleicht im Hintergrund im Nachgang doch sich relativ leicht angefühlt hat, habe ich doch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das ist hier wirklich gerade relevant, das ist spannend, weißt du, es war ganz faszinierendes Erlebnis, dieses Spiel.
Okay.
Und was die Nebenstories tun, das ist so ähnlich wie bei The Witcher ist, dass sie häufig mit der Hauptstory auch noch verbunden sind.
Mhm.
Also es gibt bestimmte Nebenquests, die quasi dann in die Hauptstory reingreifen oder damit irgendwie in Verbindung stehen, beziehungsweise es gibt, gibt natürlich auch Nebenstories, die damit nicht in Verbindung stehen, die aber trotzdem immer gut erzählt sind. Selbst irgendwelche Kleinigkeiten, wo du hier hole das ab oder so, ist immer mit einer ziemlich schrägen Story verbunden. Das können sie wirklich gut. Mhm. Und das lässt auch darüber hinwegblicken, dass vielleicht andere Aspekte, wie zum Beispiel, das wäre wie gesagt, also Balancing oder so, jetzt nicht so hundertprozentig ausgereift ist, finde ich. Aber solche negativen Aspekte, die fallen einfach hinten runter.
Ja, ich meine, ich habe das letzte Mal schon gesagt, aber dadurch, dass es jetzt so nochmal durch Updates und neue Patches und so weiter so stark gepflegt wurde, das Spiel, wirkt das jetzt auch nochmal, hat es nochmal einen ganz anderen Charme bekommen, als es ursprünglich hatte. Mal gucken.
Ja, Charme ist vor allen Dingen das richtige Wort. Dieses Spiel hat wirklich Charme. Man hat so das passt alles so zusammen. Das ist eine konsistente Welt irgendwie, in der man da so reingezogen wird. Und die Storys passen sehr gut da rein. Das ist etwas, was zum Beispiel Starfield nicht hinkriegt.
Hm.
Das fühlt sich unglaublich unpersönlich an, meines Erachtens. Und Starfield kann teilweise eine spielerische Herausforderung sein und es ist sicherlich auch interessant, bestimmte spielerische Dinge da so zu machen, wie Crafting oder sonst was in Starfield. Da kann man viel mitmachen mit diesem Spiel, aber diese Atmosphäre, diesen Charme, den kriegen die nicht hin.
Hm. Ja, das ist halt technisch sauber und irgendwie schön und cool zu sein, ist halt irgendwie das eine, wobei ich jetzt auch, hat man ja bei Starfield auch oft genug gehört, dass das nicht der Fall ist, aber ich sag mal,
ja,
aber unabhängig davon, so als Spiel das Interesse des Spielenden oder der Spielenden so zu wecken, dass man halt irgendwie intrinsisch da drin hängt in dem Spiel und sich darin verlieren kann, das kriegen halt nicht viele Spiele hin, das ist glaube ich so die eigentliche Kunst. Das ist so das, was mich gerade auch bei Baldur's Gate so teilweise davor zurückschrecken lässt, das weiterzuspielen, weil ich das also merke, wie ich mich in diesem Spiel verliere. Und dann, also sonst, ich habe das ja oft genug hier erwähnt, dass sich dann Spiele anfühlen wie Arbeit, aber man will sie fertig spielen und dann spielt man da irgendwie eine Stunde und denkt so, jetzt reicht's auch, das ist genug gearbeitet für heute, so nach dem Motto. Und bei Baldur's Gate ist das halt so, du fängst an zu spielen, guckst auf die Uhr, schon 2 Stunden um, scheiße, jetzt aber.
Ja, so, genau so geht's mir bei Cyberpunk oder sonst was so.
Ja, und das hatte ich, also extrem selten, ich glaube vor allen Dingen so als Kind hatte ich das so, wo die ersten Videospiele, die so richtig mein, weiß ich nicht, das erste Mal, als ich, keine Ahnung, so das erste Zelda gespielt habe, wo ich dachte so, bitte was? What is happening? Ja. Und das also ist entweder seltener geworden oder meine Begeisterungsfähigkeit ist auf jeden Fall, wahrscheinlich ist meine Begeisterungsfähigkeit gesunken, aber wenn Spiele das hinbekommen, dass sie einen so vereinnahmen, das finde ich auf der einen Seite fast schon schwierig, weil ich dann irgendwie Angst habe, die Kontrolle zu verlieren, aber spricht für das Spiel. Dieses hineingesogen werden und sich darin verlieren, das ist einfach so, ja, ich glaube, das ist so das höchste Qualitätsmerkmal.
Ja. Ja. Und was ich bei Cyberpunk übrigens noch spannend fand, war, dass sie das jetzt auch noch so lange gepflegt haben. Also wie gesagt, dass du merkst und dass das in diesem Spiel viel Liebe ist, im Sinne von, die haben da diese Welt geschaffen, in die du so reingesogen wirst.
Ja.
Und sie haben das jetzt danach noch weiter gepflegt und haben so wirklich anscheinend das Ziel gehabt, wir wollen da jetzt ein rundes Ding draus machen. Mhm. Wir haben jetzt noch dieses eine DLC nachgeschoben, Phantom Liberty.
Mhm.
Das habe ich mir jetzt gekauft, aber noch nicht, das ist irgendwie, ich habe das noch nicht so richtig kapiert, wie das verzahnt ist mit der Hauptstory, aber es ist dann auch irgendwie nochmal verquickt alles.
Mhm.
Und dieses 2.0er beziehungsweise 2.1er Update ist halt auch nochmal interessant, weil die richtig viele neue Features anscheinend auch da eingebaut haben, die es offensichtlich früher nicht gab, wie, keine Ahnung, ein komplettes Polizeisystem, Fahrzeugkampf, die KI umgebaut, grundsätzlich andere Dinge ausgebalanced, das Netrunning nochmal ausbalanciert. Netrunning, das ist so quasi, ja, Hacken auf Entfernung. Das ist de facto ist es der Magieersatz für Cyberpunk. Also, dass du halt über so ein quasi deine Umgebung scannen kannst und dann bestimmte Geräte oder so kannst du dann auf Entfernung explodieren lassen, anschalten oder sonst was, willst eine Wache ablenken, dann hackst du quasi über so ein NetHack so ein Bildschirm in der Umgebung, das Ding fängt an zu rauschen oder sonst was, die Wache dreht sich um, geht dahin und sowas, weißt du halt.
Mhm.
Bis hin zu, dass du deine Gegner hacken kannst im Sinne von deren Sehfähigkeit ausschalten kannst oder sowas.
Ja. Ja, das ist so wie wenn der Magier in Baldur's Gate sagt, hier, ich hab dich geblendet oder du schläfst jetzt für 2 Züge.
Ja, ja. Das ist ein interessanter, Spielaspekt, weil sie vor allen Dingen auch verbinden mit dem Fähigkeitensbaum und weil sie es auch dem Ganzen nochmal so ein System geben, aller, du kannst halt nur so und so viel Hacks gleichzeitig ausführen, weil so und so viel, und
so viel Ahnung, Mana hat man ja auch gar nicht.
Ja, nee, so viel RAM hast du nicht. Du kannst ja cyberware-technisch deine RAM upgraden, ne?
RAM ist alles, das weiß man ja.
Das ist geil, ne?
Ja gut, wie soll man so viel Software auch im RAM halten?
Du kannst natürlich auch Computer hacken, das sind so kleine Minispielchen, wo du so eine Matrix aus alphanumerischen Zeichen siehst und dann musst du die richtige Reihenfolge rausfinden. Das ist schon ganz lustig. Statt dass du halt wie bei Witcher oder bei Elder Scrolls oder so Schlüssel bewegst oder sowas, so, hast du da halt so ein Minispiel, um Computer zu hacken.
Ja, ist halt am Ende doch alles nur das Gleiche, ne?
Ja, deshalb sage ich, es erinnert stark. Für mich, ich sehe in sowas immer so Muster von Spielmechanik und aber es ist cool. Und es sorgt zu diesem Versinken und was wir eingangs hatten, dieses Metrosystem, die haben jetzt ernsthaft noch eine komplette U-Bahn in diese Stadt eingebaut. Also es gibt jetzt überall plötzlich U-Bahn-Stationen, zu denen du hingehen kannst. Ich meine, ich bin jetzt einmal U-Bahn gefahren, das war so
so eine Erfahrung, wie wenn man in der echten Welt halt U-Bahn fährt. Das ist halt, ja, scheiße, wo wollte ich jetzt hin? Das war mir dann doch ein bisschen zu anstrengend mit dem U-Bahn. Ich meine, es ist rollenspielerisch ein interessanter Aspekt und es gibt in diesem Spiel viele Dinge, die halt einfach nur so auf Rollenspiel ausgelegt sind.
Mhm.
Statt jetzt auf deine Spielfigur durch diese Spielwelt zu bewegen, sondern mehr so deine Spielfigur rollenspielerisch durch die Weg zu, weil du gehst zu einer U-Bahn-Station und dann fragt er, mit welcher Linie willst du denn fahren? Dann siehst du so eine typische U-Bahn-Karte.
Sehr realitätsgetreu, man weiß nie,
wo. Ja, genau. Ja, genau.
Das Beste, das hatte ich auch gehört und dann auch hatte irgendjemand auf Mastodon wieder einen Kommentar dazu abgegeben, wo ich mir auch ein bisschen wegschmeißen musste, war dann irgendwie, jetzt haben selbst in Spielen oder in Städten, die in einer Zukunftsdystopie spielen, haben mehr ÖPNV als amerikanische Städte.
Ja, das stimmt schon. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es kein Bussystem gibt, um ehrlich zu sein. Aber
ja, gut, Bus ist eh für der Plebs. Also, brauchen wir eh nicht.
Ich finde es immer so lustig, wenn ich mit anderen Figuren Auto fahre und dann bei denen mitfahre, weißt du?
Hm.
Also du sitzt dann so auf dem Beifahrersitz und wirst du durch diese Welt kutschiert. Das ist irgendwie ein total faszinierendes Feature, weil es gibt dann bei solchen Szenen auch die Möglichkeit, das zu überspringen, dass du dann so Knopf drückst und bist du halt am Ziel. Aber ich fand das am Anfang total lustig, dass ich in diesem Auto sitze und irgendwie der andere steuert da und du fährst halt so tatsächlich realistisch durch diese Welt.
Ja. Ja, ja, klingt alles sehr schön.
Ja, Baldur's Gate steht als nächstes im Backlog.
Ja, ich glaube, dass, ich sagte zunächst. Gut, genau, damit waren wir auch schon irgendwie in der Konsumkritik jetzt drin. Ich habe noch eine Kleinigkeit, und zwar eine Doku, die ich geguckt habe, beziehungsweise die ich angefangen habe zu gucken, die da heißt Kapitalismus Made in USA, Reichtum als Kult. Die hatte, glaube ich, auch Holgi auf Mastodon irgendwie gepostet, so als kann man mal gucken. Und es ist eine dreiteilige Doku auf Arte über ja den Kapitalismus in den USA und deckt so die Periode von 1870 bis 1900. Ja, eigentlich bis heute ab, aber es gibt so drei Episoden, einmal 1870 bis 1920, dann 1921 bis 1946 und dann 1981 bis heute. Und ich habe die ersten beiden Folgen geguckt, die letzte steht noch aus, aber die ersten beiden Folgen haben mir schon sehr gut gefallen und waren auch sehr augenöffnend insofern, dass man das so feststellt, so, ach ja, diese Narrative sind schon so alt. So dieses Trickle-Down-Economics und was gut ist für die Wirtschaft, ist auch gut für alle. So, naja, wenn die Gewinne halt nur in eine Tasche führen, ist das mindestens eine bestreitbare Aussage. Und so, also im Grunde, also es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre dieses, die Reichen entscheiden im Grunde, was in den USA passiert. Was ja auch heute eigentlich schon so ist, weil ich sag mal, wenn ein Elon Musk sagt oder irgendwie Tech-Gigant XY sagt, wir wollen das und das, dann oder irgendeine Lobby-Organisation, die mit den Reichen kooperiert, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass das so ist. Oder auch Besteuerung von Reichen gibt es ja quasi nicht, weil das wollen die Reichen nicht, auch wenn das für alle anderen besser wäre. und das ist so, da war man in den USA schon mal und man hatte das auch schon mal so einigermaßen im Griff anscheinend. Das fasziniert, dass man da irgendwie die letzten 100 Jahre gar nicht so weit gekommen ist. Also ja, es gibt jetzt so Gewerkschaften und man kriegt jetzt nicht mehr nur einen Hungerlohn, aber das ist ja auch nicht in allen Schichten so. Und vor allen Dingen gibt es ja auch Leute, die sagen, dass man das Problem nur in andere Länder exportiert hat und nicht... die Arbeit zum Hungerlohn machen jetzt halt die anderen Länder für einen.
Mm.
Ja. Ist auf jeden Fall.
Ich hatte das gesehen, ich habe es noch nicht gesehen, die Sendung gesehen gehabt.
Ja. Ja, da werden halt auch so, also auch so Figuren, von denen man schon immer mal gehört hat, aber von denen zumindest ich so eigentlich gar keine Ahnung hatte, was sie eigentlich für eine Bedeutung für die USA haben. So Rockefeller, JP Morgan, so eigentlich so Leute, die man nur noch
die großen Industriellen des frühen 20. Jahrhunderts,
genau, so
späten 19. Jahrhundert.
Genau, so Leute, die man eigentlich vom Namen her nur noch von ihren Gebäuden kennt oder von ihren Banken. So JP Morgan Bank, so der JP Morgan Lauf, daher kenne ich die
Person. Der Rockefeller, war der nicht in Eisenbahn oder was hat der gemacht?
Der Rockefeller, war der nicht in Öl?
Oder Öl,
oder
ja.
Oder Stahl, ja, eins von den Dingen halt. Am Ende hat er, also, nein, der Typ war
Standard Oil, genau, ja, genau, Standard Oil. Dann gibt es noch, gibt es so einen Stahlkonzern und so. Es gibt so ein paar so diese riesigen Industriellen.
Mhm. Ja, und vor allen Dingen diese Dynastien, die sich da halt bilden. Also die,
ja,
Rockefellers, da ist ja dann in dritter Generation, wird dann ja irgendwie so ein Unternehmen oder so ein Imperium da vererbt und im Grunde auch die Macht, die damit einherkommt. Also das ist schon, ja, extrem faszinierend und augenöffnend.
Ja.
Ja, also ich kann jetzt für die dritte Folge nichts sagen, weil da habe ich einfach noch nicht geschafft, die zu gucken, aber die ersten zwei waren sehr unterhaltsam und kann man sich gerne mal anschauen. Also da Daumen hoch.
Interessant. Wenn du das jetzt auch schon sagst, ich habe das, wie gesagt, es ging an mir vorbei, aber ich habe es noch nicht gesehen. Interessant an diesem amerikanischen Kapitalismus und Kapitalismuskritik, dieses der amerikanischen Interpretation des Kapitalismus ist ja eher gerade wahrscheinlich diese Großkonzerne. Mhm. Diese, wie zum Beispiel Standard Oil oder so. General Electric. Solche Läden halt. Ja, interessant. Die dritte Folge. Die dritte Folge ist ab Reagan. Da wird es dann interessant. Da geht es dann wieder weg mit der Sozialpolitik, die du wahrscheinlich jetzt am Ende der zweiten hattest.
Ja, genau. Also die zweite geht so halt so um Roosevelt und die Progressiven bei den Demokraten, die halt dann diesen New Deal beschließen und das Aufkommen der Gewerkschaften, die dann halt dafür sorgt, dass die ganzen Arbeiter bei General Motors und Ford dann ein bisschen mehr als Hungerlohn kriegen und
ja, in den 80ern wird das dann alles zurückgedrängt. Mhm. Genau. Und jetzt kommt es wieder teilweise in den USA. Zum Beispiel über die Teamsters.
Mhm. Ja, und auch so, das ist so witzig, also das hat man jetzt auch in der Corona-Pandemie oder in den Nachwehen der Pandemie in den USA dann so gehört, wo dann diverse irgendwie Supermärkte oder Restaurants oder auch Schnellimbissketten dann keine Mitarbeiter mehr hatten, weil die halt gemerkt haben, so, Moment mal, für den Hungerlohn arbeite ich doch nicht, da kann ich auch in jeder anderen Scheißbude mehr verdienen. Und dann dieses Narrativ von den Konservativen, so, ja, nobody wants to work anymore und diese Glorifizierung von Arbeiten um des Arbeiten Willens. Das ist so ein Narrativ aus dem 19. Jahrhundert. Das ist faszinierend.
Habe ich letztens auch auf Social Media gesehen, wo das jemand zusammengesucht hatte, so Zeitungsschnipsel. Nobody wants to work anymore. Mhm. So seit 1900 oder so.
Ja, ja. Wo ich auch so denke, so, wer will das denn überhaupt? Also, das ist so, ja, also andere würden sich darum prügeln, um in so einer Kohlemine irgendwie sich die Lunge voll zu ballern mit irgendwie Dreck. So, what? Newsflash, wir machen das nur fürs Geld. Nee, die ganzen Konservativen, das wissen die wenigsten, die arbeiten vor allen Dingen, weil es so Spaß macht.
Ja, ich weiß, dass du so behauptet, ja, die wollen das ja jetzt nicht mehr und deshalb werden jetzt übrigens in den USA gerade die Kinderarbeitsgesetze gelockert.
Ja, genau. Während sie unter Roosevelt da quasi das quasi abgeschafft wurde, ist das jetzt so.
Oh. Weil da sind viele junge Menschen, die arbeiten wollen und nicht dürfen.
Genau. Warum nimmt man denn eigentlich diese Chance? Das ist ja, der American Dream ist doch eigentlich, jeder kann sich hocharbeiten,
ja, aber denen
verbietet man das.
Das war ja im 19. Jahrhundert in Großbritannien, also im 19. Jahrhundert, also Charles Dickens und sowas, ne? Mhm. Als sie da im 19. Jahrhundert diskutiert haben in Großbritannien, ob sie Kinderarbeit verbieten, war ein valides Argument der Zeit. Man kann es den Kindern ja nicht verbieten, Verträge abzuschließen.
Ja.
Das ist ja ein tiefer Eingriff in die Vertragsfreiheit der Kinder.
Denkt denn überhaupt mal einer in die Kinder? Die müssen ja nicht arbeiten.
Wenn das Kind arbeiten möchte, dann kann man das ja quasi dem Kind nicht verbieten, einen Vertrag über Arbeit abzuschließen.
Ja, ja.
Waren die Argumentationen im 19. Jahrhundert. Wurde damals völlig als legitime Meinung angesehen. Und das Interessante ist, es kommt gerade in den USA wieder. Ja. So von wegen, wir können ja den Kindern nicht verbieten zu arbeiten. Ja. Weil die haben ja ein Recht darauf. Die wollen ja.
Ist immer noch Freiheit. Interessanterweise, dürfen Kinder Waffen kaufen? Vielleicht kommt das demnächst auch.
Nee, das Interessante ist, dass du zum Beispiel in manchen Bundesstaaten in den USA inzwischen Kinder Alkohol ausschenken dürfen oder so, weil sie kein Personal mehr finden für die Gastronomie.
Ja, stimmt.
Also, okay, sie dürfen es selber nicht trinken, aber in der Bar ausschenken.
So.
Und so Späßchen.
Ach, super.
Oder, es gab da jetzt auch in den letzten Monaten ein paar Skandale von Jugendlichen, die in irgendwelchen gefährlichen Berufen arbeiten und so, weil sie zu Tode kamen. Und es gab da tödliche Unfälle in verschiedenen Industrien, weil irgendwelche 16-Jährigen an irgendwelchen Förderbändern standen, in denen sie eigentlich gar nicht stehen dürften und so. Weil jetzt natürlich, wenn die Gesetze und die Kontrollen noch geringer werden, auch Dinge passieren, die jetzt immer über das Gesetz noch ein bisschen hinausgehen. Mhm. Tja, es ist spannend, was da gerade in den USA passiert. Aber gleichzeitig, positive Nachricht, es gibt in den USA auch wieder mehr gewerkschaftliche Organisationen in letzter Zeit. Also die haben es in manchen Branchen jetzt wieder geschafft, da reinzukommen. Siehe zum Beispiel auch in der Automobilindustrie in den USA, die relativ gute Tarifabschlüsse erzielt haben.
Ja, das wird in der Doku auch beschrieben, dass teilweise bis in die 40er das total normal war, dass dann, wenn da Leute gestreikt haben, die dann abgeknallt wurden. Ich denke so, what?
Das war ja auch so.
Ja gut, in den 40ern waren ja sowieso noch ganz andere Sachen, aber ich sag mal, das war ja damals schon so eine Art Demokratie und Rechtsstaat, also
ja,
sollte man meinen.
20er Jahre, Weimarer Republik, war es völlig normal, eine Demonstration auf der Straße mit Maschinengewehren niederzuschlagen.
Ja, das mit dem Humanismus.
Wenn der Arbeiterpöbel nicht hören will, dann
das ist so geil, ja.
Weil hinten in der dritten Reihe hatte einer ein Messer.
Die haben Steine geworfen.
Da blieb der Polizei nichts anderes übrig.
Nee, der hat einen Stein geworfen. Das ist ja bis heute so. Naja. Wir haben noch einen Film geguckt.
Ja.
Im Rahmen unserer Selbstgeißelung. Unseres Filmprojekts hier.
Selbstgeißelung beschreibt mein Gefühl ganz gut.
Ich habe das jetzt so aufgenommen, was du gesagt hast. Wir haben vorher so in der Redaktionskonferenz zur Sendung, haben wir da kurz drüber geredet und ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, was du sagst. Fandst du nicht so gut, hatte ich das Gefühl. Aber rollen wir das doch mal auf. Wir haben The Killing geguckt, ein früher Film von Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, ein Film noir aus dem Jahre 56, von Kubrick und Jim Thompson geschrieben, basiert auf der Novelle Clean Break von Lionel White. Starring irgendwelche Menschen in Schwarz-Weiß, die ich nicht kenne. Sterling Hayden, Colleen Gray, Vince Edwards, J.C. Flippen, Mary Windsor, Total Corsair. Alle noch nie gesehen, keine Ahnung. Ist ein Film noir, ist eigentlich ein Heist-Movie. Ich hätte es eigentlich gar nicht unter. Ich habe die, also vom Titel und von der Genrebeschreibung bin ich davon ausgegangen, dass jetzt irgendein Mord passiert ist oder passiert und der irgendwie aufgeklärt wird. Aber aus meiner Sicht ist das einfach ein Heist-Movie.
Ah, doch, den einen habe ich schon mal gesehen, den Sterling Hayden, der den Johnny Clay spielt.
Aha.
Ehrlich? Ja. In Dr. Strangelove spielt er einen General.
Ah, okay. Ja gut, dann habe ich den wahrscheinlich auch schon mal gesehen.
Den General Jack D. Ripper.
Das wird auch nochmal ein Kumpel. Den Dr. Strangelove gucken. Ja, Plot ist Johnny Clay, der eben schon erwähnt wurde, plant einen Heist und plant einen Heist, den auf einer Pferderennbahn den Geldraum quasi zu erleichtern. Und wie es sich für einen Heist-Movie gehört, wird das halt alles vorher geplant mit mehreren Leuten, die jeweils ihre Aufgabe haben. Einer sorgt für Ablenkung, indem ein Pferd erschossen wird, andere prügeln sich, wieder andere helfen, irgendwelche Türen aufzuhalten, dass unbemerkt der Dieb in den Geldraum kommt und so weiter und so fort. Waffen werden an bestimmte Orte geschmuggelt. Ja, die eigentliche Story ist, glaube ich, dass dieser Heist stattfindet und dass dieser eine Typ, der da mitmacht, George Patey, dass der seiner Frau halt davon erzählt, um sie zu beeindrucken. Und die wiederum erzählt ihrem Liebhaber von der Geschichte und die versuchen dann, das geklaute Geld selber zu klauen, nachdem es geklaut wurde. Und das endet sehr blutig. Und ja, der Film endet damit, dass Johnny Clay, nachdem eben die Diebe beklaut werden sollen und das Ganze blutig endet, kommt die Polizei und Johnny Clay soll zu dem Zeitpunkt eigentlich mit dem Geld zu seinen Heist-Buddies kommen, aber da die Polizei kommt, haut er dann alleine mit dem Geld ab und will mit seiner Freundin / Frau dann mit dem Geld ins Ausland reisen oder zumindest mit dem Flugzeug fliegen, ich weiß es gar nicht mehr. Und er will den Koffer nehmen, das Geld ist eigentlich im Handgepäck mitnehmen, das lässt aber die Fluggesellschaft nicht zu und dann wird er halt einfach, kommt er ins normale Gepäck und durch einen dummen Zufall fällt dieser Koffer vom Trolley, der den Koffer zum Flugzeug bringt und der Koffer platzt auf und das Geld fällt raus und weil das alles schön saubere Einzelnoten sind, natürlich, ganz klar, sorgt der Wind dafür, dass sich das ganze Geld mehr oder weniger in Luft auflöst und ja, dann wird Johnny Clay mit seiner Frau Freundin am Flughafen gefasst und der Film ist vorbei. Ich habe Fragen. Warum heißt dieser Film The Killing? Und nicht The Day We Robbed the Racetrack oder so?
Vielleicht, weil am Ende so viel sterben.
Ja, das dachte ich mir auch, aber irgendwie ist das so.
Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich dachte erst vom Titel her, da geht es irgendwie um so einen Mord oder so.
Ja, ich auch. Ich dachte so, okay, das ist so ein Mordfall und da sitzt dann so ein Detective in Schwarz-Weiß in so einem verrauchten Raum und denkt sehr angestrengt nach und befragt Leute oder sowas. Keine Ahnung.
Ja, es ist nicht diese Art von Film noir.
Ja. Gut, vielleicht ist auch meine Definition von Film noir irgendwie ein bisschen eingeschränkt, das kann natürlich sein. Ich fand die Handlung jetzt
auch. Ist auch ein sehr schwammig zu definierendes Genre. Ja,
wahrscheinlich. Ich fand die Handlung des Films gar nicht so schlecht. Also, es war halt ein unterhaltsamer Heist-Movie irgendwie. Ich fand den nur irgendwie sehr kompliziert erzählt. Also, dieses.
Ah, ja, das war so ein Punkt.
Also fünf Leute oder wie viele da teilnehmen, die so nach und nach rekrutiert werden und die teilweise auch schon mehr wissen als der Zuschauer. So. Und dann wird es so kompliziert zusammen. Ist ein bisschen wie bei Oppenheimer. Also warum haben wir jetzt drei Zeitlinien und keiner weiß, wann was spielt? Und warum ist alles in unterschiedlichen Filmformaten?
Ist an dem Punkt so ähnlich halt wie die Oceans-Filme oder so, ne? Irgendwie.
Ja. Und ja, aber bei den
Oceans. Punkt hast du recht, finde ich, das ist der Film durchaus interessant. Also im Sinne von, wenn man das mal so von weit oben betrachtet, das ist an sich eine sehr interessante Handlung.
Aber sehr stimmt, du hast recht, die Scheiße kompliziert erzählt, weil vor allen Dingen am Anfang, den ersten 30 Minuten oder so, kommt dauernd dieses so, it's September the 17th, 17 o'clock. Sonst was, dieser komische Erzähler, der so total streng irgendeinen Kram erzählt, was da jetzt irgendwie.
Der vor allen Dingen Uhrzeiten und Tage die ganze Zeit runterrattert und man gar nicht zuhört und es auch echt egal
ist. Ja, ich habe so das Gefühl, ich müsste mir gleich mal irgendwie so einen Block hinlegen und mitschreiben. Wann sind wir jetzt? Kannst du nicht mal einen Wochentag sagen?
In welcher Kalenderwoche denn? Ich bin völlig raus jetzt.
Ja, ernsthaft?
Ja, das ging mir genauso. Also,
und ich hatte vor allen Dingen, hat mich das total verunsichert in dem Punkt, wie muss ich mir das jetzt merken? Muss ich mir jetzt im Kopf jetzt gerade eine Timeline zusammensetzen? Kann ich den Film später überhaupt noch verstehen, wenn ich mir das jetzt nicht merke? Also so. Dabei waren die Zeitangaben teilweise völlig sinnlos und nutzlos. Also es ist so völlig egal für das weitere Verständnis des Films.
Also wenn einen das interessiert hätte und einen das und man das mitgeschrieben hätte, dann hätte man das noch genauer irgendwie sich zusammenfusseln können. Aber es war am Ende
völlig irgendwelchen Blödsinn und es springt lustig hin und her.
Das kann natürlich sein, das hat wahrscheinlich noch niemand kontrolliert.
50 Jahre keiner gemerkt.
Das kann natürlich sein, ja. Ja, das, ich weiß es nicht. Also viel zu kompliziert. Ich weiß es. Ich weiß nicht, was das, ob das irgendwie so ein Kniff sein soll, um irgendwie da Leute zu beeindrucken oder so. Weiß ich nicht.
Ja, mit Schauspiel beeindrucken sie ja nicht.
Ja, da dieses hölzerne.
Ja, das kann ich mir inzwischen nur noch erklären, dass sie das als ästhetisch gewollt so empfunden haben. Dieses Hölzerne, das trifft es ganz gut. Also erstens, diese Charaktere sind alle gleich.
Ja.
Ja, okay, der eine ist ein bisschen ängstlicher als alle anderen, aber okay.
Und die Frauen sind entweder strunzdumm oder strunzdumme Bitches.
Ja, genau.
I do everything you say.
So wie das halt so in so alten Filmen ist, die sind entweder zum Heiraten da oder verraten den Mann.
Genau. Das dachte ich auch so, okay, es gibt eigentlich zwei Typen Frauen hier. Die eine so,
I do everything you say.
Und die andere,
ach, du bist ein alter Blödsack, ich betrüg dich.
Ja, okay. Aber dieses Schauspiel ist so, I'm Johnny Clay, this is my girlfriend, we go rob racetrack. Ja, danke. Setz nicht zu viel Gefühl rein.
Kannst du nochmal das Ja sagen? Ich hab's nicht mitgekriegt.
Es ist so, du hörst auch keinen Unterschied zwischen dem Erzähler und dem Typen oder sonst was so.
Nee, die haben auch alle irgendwie sehr unakzentuiert und lieblos gesprochen. Ich hatte da auch...
Ja, genau. Und teilweise dann auch so null Emotion im Gesicht. Und wie gesagt, so...
Ich war
let's go rob the racetrack. Are you sure? Yes, I'm sure. Und ich so...
So gehen diese Gespräche in diesem Film. Ja, und das war auch irgendwie...
So, ich habe das Gefühl, er hat uns verraten. Meinst du das wirklich? Wir können ihm nicht mehr trauen. Ja, davon bin ich überzeugt. Warum sollte seine Frau sonst das behaupten? Ich weiß es nicht. Fragen wir sie.
Ja, und ich weiß nicht, ob die auch irgendwie noch schlecht mikrofoniert waren, aber ich hatte auch mal das Gefühl, ich muss mich besonders anstrengen, das jetzt zu verstehen, was die da so phonetisch sagen.
Verstehen.
Ja, inhaltlich, verstehen. Aber auch phonetisch fand ich das irgendwie so... gerade gesagt? Ah, achso, okay. Und dann bin ich so, was sagt er gerade? Ah ja. Also, das kann auch mit der Delivery zu tun haben, also wie die quasi gesprochen haben. Da war ich mir aber jetzt nicht sicher. Ja, anstrengend. Das ist,
glaube ich. Ist so ein bisschen blechern, der Ton. Ne? Mhm. Das kann sein, dass es deshalb schwierig zu verstehen ist.
Also ich habe am Ende alles verstanden, aber es hat irgendwie so Anstrengung gekostet, da dran zu bleiben. Und dann hat sich auch nicht viel aus dem Kontext ergeben, weil es ja dann so wirr erzählt war.
Ja, aus dem Kontext ergibt sich da nichts.
Ja, und dann wird halt, dann passiert halt irgendwann dieser Überfall und dann ergibt alles plötzlich Sinn und dann ist es auch ganz unterhaltsam.
Ja, und dann ist es schon wieder vorbei.
Ja, und das wiederum, also dass man vielleicht.
Es wird 14 Stunden lang erzählt, dass sie jetzt dieses Ding da planen und du erfährst eigentlich nichts, außer dass sie dieses Ding da planen. Mhm. Und dass die Frau von dem einen echt voll die Bitch ist. Kann man nicht anders beschreiben. Ja. Und dann geht's irgendwie ganz schnell und plötzlich sind alle tot.
Alle tot und einer muss ins Gefängnis.
Und bei der Alle-Tot-Szene musste ich nochmal zurückscrollen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie was verpasst.
Das geht ja so schnell.
Ja. Der war auch dann gar nicht so lang, der Film, ne? Nur 84 Minuten. Also das am Ende, also wenn man diesen Anfangskram da nicht so ausladend gemacht hätte, dann hätte der Film auch nur eine Stunde dauern können.
Ja. Wenn man die ersten 80 Minuten weggelassen hätte, dann...
Ja.
Ich mochte ihn nicht.
Ja, also das Problem, also das ist eigentlich so ein klassischer Film, so wie ich mir so ein 50er Jahre Film vorstelle, so ein bisschen hölzern erzählt, so ein bisschen zu kompliziert, obwohl die Handlung gar nicht so komplex ist. Aber vielleicht ist das auch die Erzählweise, die damals einfach auch en vogue war, ich weiß es nicht.
Ja, ich aber, würde es ja mal so mir erklären, dass das tatsächlich die Ästhetik des Ganzen ist und dass es deshalb auch als Film noir, zu dem gehört ja auch so dieses sehr
subtile Schauspiel und diese ja, schemenhaften Stereotypen-Charaktere. Mit diesen Gangstern, die du nie so richtig durchblickst. Menschen, deren Motivation, die du nie so richtig verstehen kannst, die auch teilweise dann überraschend ist oder irgendwelche Hintergrundstories, die du nur so angedeutet bekommst. Und das ist ja, sind ja so typische Aspekte von so Film Noir.
Ja. Ja, und die Musik fand ich auch wieder ein bisschen anstrengend. Also das war auch wieder so in your face. 50er Jahre rumgenöle auf den Geigen und so. Es ist irgendwie so, ja. Ich mag diese Filmmusik irgendwie nicht. Also sie, das ist so, so und jetzt wird's spannend. So, ja, ich sage, nicht so subtil. Ich hab's
fast mehr Geigen.
Fast hätte ich es nicht mitgekriegt. Jetzt, Achtung, Spannung, auf geht's. Da ist die Handlung vom Film ja, also er hätte ja gar nicht so auf die Fresse Musik gebraucht. Also wirklich, diese Heißszene, die ist ja in sich spannend und gut gemacht eigentlich. Aber
ja, die ist wirklich gut, das stimmt.
So, das Außenrum ist nur so ein bisschen verkorkst.
Das ist das Highlight des Films. Aber mich, keine Ahnung, mich hat irgendwie so der Anfang so negativ vorbelastet, dass ich dann irgendwie so einen negativen Blick schon auf diesen Film hatte. Und diese Hey-Szene, ja, die war dann eigentlich ganz cool, das stimmt schon.
Ja, ich gucke da ein bisschen wohlwollend da drauf, weil ich war an dem Tag sehr müde und dachte so, ja, vielleicht bin ich auch gerade zu müde, um das zu verstehen, vielleicht ist das so einfach. Aber als er da hinten raus so klar wurde und so strukturiert, also, vielleicht ist der Film auch kacke.
Ja, kacke finde ich schon hart. Yes, aber.
Ja, nein, natürlich nicht.
Also ich fand, die 50er ist das schon ein guter Film, aber
das war
er verspricht sehr viel auf dem Filmplakat.
Ja, vor allem Killing.
In all its fury and violence, like no other picture since Scarface and Little Caesar. Was auch immer Scarface und Little Caesar sind, auf die sie sich da beziehen, aber ich meine, ich kenne den 70er Jahre Scarface, aber
der wird's wahrscheinlich nicht
den
sein,
ne? Werden sie wahrscheinlich nicht meinen.
Ja, also ich sag mal,
Fury finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen.
I'm furious. Ja, ich weiß auch nicht. War ein guter Thriller, ne? Also für die Zeit. Ich glaube, Hitchcock hätte das nochmal deutlich spannender inszeniert. Deutlich spannender. Deutlich spannender. Aber ja, gut. Ich bin mir sicher, wenn ich zu der Zeit irgendwie 20 Jahre alt gewesen wäre, hätte ich den bestimmt sehr gefeiert. Ja.
Hm. Okay.
Also ich habe ihm mal so 3 Sterne gegeben. So kacke war nicht, aber es ist auch kein.
Ja. Es ist ja, was ich total faszinierend finde, dass manche Leute den so echt für den besten Film halten von Stanley Kubrick.
Die haben vielleicht sonst nur Lolita gesehen.
Das könnte sein, das könnte sein.
Wobei ich den ja auch noch nicht gesehen habe. Vielleicht ist der in all its fury and violence.
Der gilt ja als totaler Kult, dieser Film, ne?
Ja. Ja, der hat ja auch also 4 Sterne aufwärts auf Letterboxd, glaube ich. Oder? War doch so. Ich glaube schon.
Ja.
Ja, nee, 4 Sterne glatt. Aber das ist auch immer noch ganz schön viel. Naja. Kann man auf jeden Fall machen.
Ja. Ja. Pff. Ja, ja, der ist besser als andere 50er-Filme.
Ja. Das, die man jetzt gar nicht mehr gucken kann, weil es das Filmmaterial nicht mehr gibt, so.
Nein, also in den 50ern wird doch viel Schlunz produziert.
Ja, mit Sicherheit.
Der jetzt heute vielleicht nicht mehr unbedingt so vom Hocker reißt und da ist er schon ein guter Film. Sicher auch unter Film Noir ein sehenswerter Film. Aber wie gesagt, dieses Hölzerne und so, das hat mich echt irritiert.
Vielleicht müssen wir mal so eine Film Noir-Reihe machen, das dann mal miteinander vergleichen.
Ja,
vielleicht sind die auch alle, gell? So.
Ja, aber es würde mich durchaus mal interessieren.
Ja, schreiben wir auf die Liste. Kommt dann zum nächsten
Welche
Mal.
Welche Liste?
Auf unsere imaginäre, was wir so gerade für Reihen noch durchgucken müssen, Liste. Neben Kubrick und.
Hast du mal The Maltese Falcon gesehen?
Nö. Sagt mir gar nichts. Was ist das?
Der gilt so als der Film Noir.
41. Junge, Junge. Der hat aber nur 3,9 Sterne auf Letterboxd. Ich weiß ja nicht, ob das was ist. Okay, noch nie gehört, aber Gut.
Oder einer der. Sagen wir es mal so, einer der Film-Noir.
Ja, können wir ja mal machen, dass wir da so ein paar Film-Noirs gucken und.
Mit Humphrey Bogart als Detective, Private Detective.
Humphrey Bogart. Ja.
Ja, und danach gucken wir gleich Casablanca.
Jo. Warum nicht?
Erstmal Hüte kaufen.
Zum nächsten Mal. Gucken wir erstmal was anderes.
Ja. Hm?
Ja, was ist mit
Hüten? Kommen in dem Film auch vor, das spielt nämlich in einer ähnlichen Zeit.
The Killer of the Flower Moon.
Ohne The.
Killer of the Flower Moon.
Killers of the Flower Moon. Mit dem Titel hast du es irgendwie, ja?
Killers of the Flowers Moons. Ich schreibe einfach nächstes Mal ins Kapitel. So. Nächste Mal andere Film. Irgendwas mit Blumen und.
Ja, genau. Irgendwas
Mondschein. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe. Du hast jetzt zweimal gesagt, dass es diesen Film
der passt, gibt. Weißt du, wo der sehr gut zu passt? Zu deinem Antikapitalismus-Trip da.
Ah, wieso? Wann spielt der?
Der spielt, glaube ich, in den 1910er, 20ern, so in dem Dreh. Ach, ja. Und da geht es halt auch um kapitalistische Ausbeutung und Unterdrückung.
Oh, das ist ja schön. Das ja. Ja, das
und
ist, ja.
Amerikanische Ureinwohner, die von ihrem Land vertrieben werden sollen, damit da Unternehmen mehr Business machen können.
Mm, ein Evergreen. Ja, das klingt doch fabulös und ist auch nur gerade unter 4 Stunden lang. Das, ich bin gespannt.
Das ist mehr so eine Kurzserie.
Ich bin gespannt, ob der länger oder kürzer vorkommt als der Film von heute.
Also, ja, ich muss bei dem Film von heute schon sagen, nach 10 Viertelstunde dachte ich schon, Alter, geht der noch lang?
So, wenn ich den jetzt nicht gucke, meinst du, das fällt im Podcast auf, wenn ich drüber rede?
Das ist tatsächlich ein Gedanke, der kurzzeitig durch meinen Kopf ging.
Hast du den gesehen? Nö. Du?
Mist. Ich habe sehr intensiv die Wikipedia-Seite überflogen.
Nee,
ich habe ihn tatsächlich gesehen. Ich werde auch den sehen.
Hast du die Cliff Notes gelesen? Hier steht langweiliger Anfang, wenn die das schon schreiben.
Machen das heutzutage anders als in der Schule.
Ja, okay. Naja. Gut, dann haben wir es für die Woche.
Ja.
Und,
also, T-Zeit Folge 220. Ich glaube, der Titel ist noch ein bisschen obszön.
Wieso? Obszöne Titel, wir. Das glaube ich nicht. Ja, gucken, was ChatGPT mir für ein Bild rausmacht. Ja, es steht dir frei, was anderes dahin zu schreiben.
Ja, das ist das Problem.
Ist ja hier Kollaboration, ne? Ich bin ja nicht der.
Ist ja okay, ist ja okay. Ja, nee, es ist völlig okay. Ich habe ja kein Gegenbeispiel gebracht.
Und es ist dein. Ich habe dich ja nur verkürzt zitiert sozusagen.
Ach so, okay.
Na dann. Du kannst natürlich auch Laubgeblasen hinschreiben. Aber das ist nur halb so witzig.
Okay. Ja gut, dann war das erstmal die Folge für heute und mehr Informationen gibt es auf tzeit.org. Wenn wir nicht zensiert wurden. Wegen Gendern.
Und, oder weil wir die AfD verbieten wollen, je nachdem.
Wollen wir das?
Wollen wir nicht? Wir haben ein Video rausgebracht.
Haben wir das?
Haben wir nicht?
Kann mich nicht mehr erinnern.
Der Kanzler hat das doch gesagt.
Der Kanzler hat das gesagt. Wenn der Kanzler das schon sagt.
Wenn jetzt noch Franz Beckenbauer ihm zustimmt, dann.
Ich sehe da durchaus Chancen. Nun gut. Wir hören uns das nächste Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Adieu mit Ö.